Hallo, Folge Nummer 19 bei Mirz, bei Katrin im WG-Zimmer.
Genau. Gibst du mir mal die Teekanne, bitte? Ja.
Wir sitzen auf dem Boden vor einem kleinen Tisch und hoffen, dass das diesmal alles besser funktioniert mit der Technik.
Es gibt ja keine Kühlschränke hier im Zimmer.
Nee, nur tropfende Teekanne.
Genau.
Und Telefone auf Flugmodus. Genau, ich bin Marleen.
Und ich bin Katrin.
Und wir haben gerade schon ganz viel Themen gesammelt, weil wir haben uns ja verdammt lange Zeit gelassen für diese Folge. Was hat denn das für Gründe gehabt? Keine Zeit, würde ich sagen, oder? Also bei mir war es auf jeden Fall.
Ja, bei mir auch.
Wenig Zeit. Also. Und da wir uns irgendwie nicht so richtig einem bestimmten Tonus verschrieben haben, fällt natürlich dann sowas gerne mal hinüber. So.
Wir hatten ja diverse Leute, die nachgefragt haben, wann eigentlich endlich mal wieder eine Folge kommt.
Echt?
Ja, ja. Die kamen so über die Zeit verteilt. Ich weiß gar nicht, irgendwie, ich dachte, eine zumindest hätte ich dir zwischendrin mal dich darauf hingewiesen, aber ich glaube gar nicht alle, weil das dann auch immer so, keine Ahnung, Tweet wahrgenommen und gefreut und dann passierten wieder tausend andere Sachen und dann hatte ich es wieder vergessen. Aber es gab so ein paar Leute, die meinten, wenn dann kommt endlich mal wieder eine Folge oder so.
Ja, naja, jetzt gibt's eine vorweihnachtliche, weil aber immerhin noch in diesem Jahr. Und dann damit haben wir es zumindest, glaube ich, dann auf 2 oder 3 Folgen dieses Jahr geschafft. Naja.
Der langsamste Podcast Deutschlands vielleicht.
Na, ich glaube nicht, aber ich habe auch schon so gedacht, ich glaube, wir müssen dieses Jahr noch eine machen, weil sonst, ich glaube, wenn man dann irgendwann, wenn dann so gar nichts mehr kommt und man sieht irgendwie, wenn man so einen neuen Podcast irgendwie sich irgendwie anguckt und dann sieht man so letzte Folge vom Mai, dann denkt man schon so, die sind tot.
Ja, das stimmt. So. Oder beim nächsten Aufräumen in der Abo-Liste fliegt das dann mal raus, ja, weil es irgendwie... Genau.
Also gefühlt habe ich, also ich habe das Gefühl, wenn, ne, wir sind so kurz vorm rausgeschmissen werden.
Genau.
Außer bei den.
Gib uns jetzt mal eine Chance.
Genau, bei den ganzen scheuen Leuten, die irgendwie das einfach drin lassen, aber sonst. Ja. Ja, aber so ist es halt manchmal.
Genau.
So, genau.
Jetzt sind wir da. Ja, und.
Trinken Tee.
Der nicht so intensiv schmeckt, haben wir gerade festgestellt, ja. Dass es ein bisschen schade ist. Schön rot, aber. Wir können gleich noch Himbeer-Vanille-Tee trinken.
Ach, wunderbar.
Der ist ganz. Ja. Ganz automatisch.
So, ich muss mal gucken, ob das hier mit dem. Sieht zu viele Geräusche. Ich habe mal ein bisschen anders hingesetzt. Oh, stimmt laut.
Nee, ging.
Ging? Okay. Dann werde ich jetzt nichts weiter bewegen. Und...
Super.
Okay, so. Du hast Dinge ausprobiert.
Nur eins. Genau. Ich habe. Es gibt jetzt dieses app.net. Hast du davon was mitgekriegt?
Ja, ich weiß, also ich kann mal sagen, was ich darüber weiß. Und ja. Du kannst dann mich aufklären, weil genau. Ich habe nur Klischees im Kopf. Ich weiß, dass es so eine Art Twitter ist. Mhm. Also es ist ein Microblogging.
Freundlicherweise von einem Bekannten so einen 1-Monat-Free-Invite bekommen, weil ich auf Twitter rumgejammert habe mit so, ich überlege, ob ich das ausprobieren will, aber dann kann man dann so vielleicht so eine DM so, brauchst du vielleicht irgendwie so einen 1-Monat-Free-Invite? Ich musste da zwar auch meine Kreditkartendaten und so schon mal hin angeben und was abschließen, aber ich kann mir dann halt irgendwie Ende des Monats nochmal überlegen, ob ich das einfach wieder kündige. Und wie es im Moment aussieht, glaube ich, würde ich das auch erstmal nicht machen, weil es einfach zu wenig los ist. Und die Leute, die da sind, sind ja bis auf einen jetzt, irgendwie, dem ich da folge, der gerade sich von Twitter mal verabschiedet hat, sind ja auch alle auf Twitter. Also jetzt nicht so wirklich den Eindruck, dass ich dann irgendwas verpassen würde, wenn ich mir das Geld sparen würde, was ich da reinstecken müsste. So.
Und werden andere Themen besprochen? Oder ist es eigentlich irgendwie das, was auf Twitter gesprochen wird? Also ist es eher so ein Doppelding?
Weniger. Also es ist auch nicht so, dass da ganz viele Leute ihre Tweets dann so cross-posten, sondern es sind dann so einzelne Sachen, die dann mal dort landen, aber meistens dann halt auch eher so ein Guten Morgen, ich schaue aus dem Fenster und die Sonne scheint. Also Ich meine, ich bin jetzt erst seit 2 Tagen da, ne? Von daher kann ich jetzt noch nicht so wirklich viel berichten, aber ich habe auch bei allen, denen ich folge, jetzt in meiner Timeline sozusagen ein bisschen in die Vergangenheit scrollen können. Und da war halt wirklich nicht viel. Also, ich glaube halt, dass es irgendwie so ganz spezielle Communities gibt, die jetzt schon in einem Maße bei App.net sind, wo es sich irgendwie lohnt, auch miteinander zu reden. So. Also irgendwie, keine Ahnung, so Webentwickler, Early Adopter, international. Ich glaube, da sind halt viele von denen dann da. Habe ich auch gehört, da bei Fanboys, irgendwie hatte das Dominik auch erzählt, dass viele Entwickler da jetzt halt sind und dass dann eigentlich da spannender zum Teil die Diskussionen sind als bei Twitter, wo halt noch so viel Rauschen drumherum ist. Aber so darüber hinaus, ich habe jetzt noch nichts erlebt, was ich irgendwie reizvoll fand. Was ich ganz schön finde, ist, dass man so ein bisschen mehr Zeichen hat als bei Twitter. Mhm. Ich glaube, das funktioniert auch deswegen ganz gut, weil wir durch Twitter jetzt alle so auf Kürze trainiert sind, dass es nicht unnötig lange wird, wenn es nicht sein muss. Mhm. Also ich glaube, ich formuliere die Sachen halt im Kopf so kurz, dass sie auch bei Twitter reinpassen würden. Und wenn es dann doch mal irgendwie 30 Zeichen mehr sein müssen, dann ist es ganz nett, wenn es dann da 240 oder so, also irgendwas über 200 irgendwie Zeichen gibt. Es sind aber auch nicht so viele halt dann. Mhm. Das könnte aber ganz nett sein, glaube ich. Ja, aber letztlich habe ich jetzt nicht so den Eindruck, dass ich jetzt zu dem heutigen Zeitpunkt ich da unbedingt jetzt erstmal bleiben müsste. So.
Und kann das irgendwas Tolles, was Twitter nicht kann? Auch abgesehen davon, dass man sich seine eigenen Sachen
bisher noch nicht kann. Die versprechen halt irgendwie, dass sie schneller und besser die Ideen auch umsetzen werden, die dann von der Community kommen. Also was ich ja zum Beispiel gerne hätte, wäre so ein Feature, wo ich sagen kann, ich möchte jetzt irgendwie folgende 5 Personen in so eine Konversation aufnehmen und das wird dann sowas wie ein für uns intern Direkt-Message-Ding, aber alle können alles lesen, was die anderen auch schreiben und ich kann aber auch Leute da wieder rauswerfen, weil ich letztlich die Admin bin von dieser Konversation oder so. Mhm. Aber halt in dem Rahmen von so einer Mikroblogging-App und auch mit dieser Zeichenbegrenzung. Das fände ich halt total cool, weil
wofür würdest du das nutzen?
Naja gut, zum einen der offensichtliche Anwendungsfall für sowas ist halt ja auch so das, was auch so eine Massen-SMS kann. Ne? So, ich möchte irgendwie eine DM an 10 Leute schicken, weil ich die alle morgen einladen will zu meiner spontanen Feier, aber ich habe keine Lust, da Copy und Paste zu drücken. So. Das wäre halt die eine Möglichkeit, oder was ja auch bei Facebook halt jeden Tag passiert. Und dann durch die Zeichenbegrenzung, ich finde ja schon so Kurzdiskussionen irgendwie mal eine Idee anbringen und mal ein bisschen Feedback dazu, aber auch nicht so ausufernd oder so. Das mag ich eigentlich auf Twitter schon ganz gerne irgendwie, aber da ist halt das Problem, dass dann immer noch Kunst und Kunst dazu auch was sagen wollen und meistens dann die Diskussion gleich eh wieder in eine andere Richtung geht oder so. Und da könnte ich mir vorstellen, da könnte man schon noch was machen. Irgendwie im Moment funktioniert das, wie ich das beobachte, am besten tatsächlich auch bei Facebook, wo dann Leute sich tatsächlich irgendwie die Kreise so ein bisschen enger begrenzen, die was öffentlich ist und so.
Und dann in den Kommentaren dann irgendwie. Mhm. Mhm. Das stimmt. Wobei ja so Diskussionen auf solchen Medien finde ich ja, also über Twitter habe ich es ja komplett aufgegeben, mit Leuten inhaltlich über irgendwas zu diskutieren. Also eher sowas wie, wenn es wirklich eher um praktische Sachen geht oder sowas. Also da kann man dann sich vielleicht eher, aber so diskutieren, richtig inhaltlich irgendwie, das habe ich irgendwie tatsächlich noch nie erlebt, dass das mal irgendwie funktioniert hat. Und auch auf Facebook nur so ganz rudimentär.
Also ich habe ja den Eindruck, das funktioniert irgendwie ganz gut, wenn es nicht ein Diskutieren ist, wo es wirklich um einen Konflikt geht, sondern eher um so ein, sowas wie ein Brainstorming oder so ein, ich schicke mal eine Idee rein und ihr schaut mal, wie ihr darauf reagiert oder so.
Kinder in der Badewanne, yay or nay? Oder was?
Sowas, aber halt, also es darf schon auch noch mal ein bisschen kontroverser sein als das. Also jenseits von Ja-Nein-Abstimmungen irgendwie. Ich habe jetzt kein Beispiel dafür, aber da merke ich halt, dass es bei, also so dieses auf Twitter funktioniert diskutieren auf keinen Fall irgendwie. Das, also ich glaube da nicht so richtig dran, weil ich dann andererseits bei Blogs irgendwie immer eher das Gefühl habe, dass es da nicht funktioniert, weil alle immer 5 Sachen gleichzeitig sagen. Also wenn du halt irgendwie ganz viele Zeichen hast und dich nicht kurz fassen musst, dann schreibst du halt irgendwie zu dem einen Punkt was, eine direkte Antwort, und machst dann aber noch was anderes auf und dann reagiert irgendwie die dritte Person auf das andere, was du gesagt hast, aber muss gar nicht mehr so was dazu sagen, dass du eigentlich gerade das Argument im Ausgangsposting widerlegt hast oder so, keine Ahnung. Das, also das fällt mir halt immer auf als so ein Nachteil davon, wenn so viel Platz da ist. Man kann natürlich nochmal die Frage stellen, ob so textbasierte Diskussionen überhaupt irgendwie jemals schon mal was gebracht haben oder nicht.
Ja, das glaube ich halt eher. Also ich hab mal kurz so in meinem Kopf überlegt, an welchen Stellen ich schon mal, also es gibt tatsächlich Orte, an denen ich schon diskutiert habe und auch inhaltlich und wichtig. Mhm. Und das waren aber Foren tatsächlich. Mhm. Und zwar dann eben so Foren, die dann, wo einfach so eine gewisse gemeinsame Basis, Wissensbasis vorausgesetzt wird und dann sozusagen auf dieser gewissen gemeinsamen Basis dann eben was diskutiert wird. So, weil, also nicht, weil es nicht öffentlich ist, sondern einfach nur, weil die Leute, die sich dahin verirren, dann halt irgendwie nur Leute sind, die sich halt irgendwie mit einem bestimmten Thema irgendwie auseinandersetzen wollen oder können oder wie auch immer. Also so, dass es halt dann schon mal so ein Thema gibt irgendwie. Mhm. Früher kenne ich das auch noch vom Usenet. So. Mhm. Also da war das, ist aber auch ähnlich, ne? Also ist ja im Prinzip dasselbe in Grün. Aber sonst habe ich eigentlich gar nicht das Gefühl, dass es, also ich glaube, sobald halt irgendwie ein Ort ist, an dem irgendwie alle Leute irgendwie sich da irgendwie rumtreiben und es da auch irgendwie inhaltlich wenig Begrenzung gibt. Mhm. Oder es ist eben thematisch keine Begrenzung. Wahrscheinlich, vielleicht ist es so ein Thema-Ding irgendwie, sobald es irgendwie keine thematischen Begrenzungen gibt, sondern, also bei Facebook ja auch nicht, da gibt es dann irgendwie eher so eine, naja, du hast halt eine Gruppe von Leuten und du triffst halt Leute, weil die halt Leute kennen, die du kennst oder so. Also das ist halt eher so, aber es ist halt kein gemeinsames Thema, was einen dann verbindet, und auf Twitter sowieso nicht. Da gibt es zwar dann auch irgendwie quasi irgendwie so eine Art Netzwerk, aber das basiert halt auch nicht auf einem gemeinsamen Inhalt oder so. Vielleicht liegt es dann daran, dass es irgendwie...
Und deswegen finde ich es ja nett, ad hoc dieses, also das Thema durch die Auswahl der TeilnehmerInnen abstimmen zu können.
Ja, das wäre dann, glaube ich, echt ganz cool, ja, wenn man dann sagen könnte, mit dir, dir, dir und dir würde ich jetzt gerne über dieses Thema diskutieren.
Genau.
Ja, das stimmt. Das könnte, wäre mal entspannt, das mal zu überlegen, inwieweit das funktionieren würde. Also dafür bräuchte man natürlich eine relevante Größe an Leuten, also überhaupt an dem Pool von Leuten, die überhaupt da sind, ne? Was bei Twitter ja schon gegeben wäre, sozusagen. Da gibt es einen relevant großen Pool mittlerweile.
Ja. Und was mir gerade noch einfällt, irgendwie zu dieser allgemeinen Frage nach Diskussion, ich glaube, wo ich schon ganz viel für mich einfach mitgenommen habe, ist auch durch die entweder geglückten oder gescheiterten Versuche von anderen Leuten über irgendwas zu diskutieren.
Hm.
Also weil ich dann sozusagen oft einfach daneben sitze und das mitlese und denke, na, da hat er aber eigentlich einen Punkt, aber ich verstehe auch eigentlich, was sie dazu sagt, und ja, okay, vielleicht sollte ich mir darüber nochmal Gedanken machen oder das nochmal nachlesen oder so. Das hat mich, glaube ich, in vielen Sachen schon auch angeregt. So.
Also was ich halt, also was ich bei Twitter einfach so wahnsinnig frustrierend finde, ist halt, dass es so, dass du halt einfach in der Kürze der Zeichen einfach keine, also inhaltlich einfach das nicht, also es geht einfach nicht. Also weil dann kann, es wird einfach irgendwie nur platt und irgendwie auch schnell einfach. Ja, ich weiß nicht. Also es ist halt auch so dieses, du weißt auch gar nicht, ob da nochmal was kommt oder nicht. Also es gibt da auch nicht so ein, so, wir diskutieren jetzt darüber und das ist jetzt quasi so Thema, sondern es ist ja so, es schwimmt dann ja so in die in der Timeline rum und dann weißt du auch gar nicht, kommt da nochmal was, dann schalten sich irgendwelche anderen Leute dazu und so, und das ist halt irgendwie so, jedes Mal, wenn es halt irgendwie inhaltlicher wurde, kann man sich eigentlich ganz schön doll, oder ist es halt so, dass es einfach total schnell passiert, dass man so aneinander vorbeiredet oder aneinander vorbeidiskutiert und halt dadurch halt irgendwie so ein bisschen Und dadurch, dass man sich halt auch nicht mal länger, also mal so ein bisschen ausbreiten kann zu einem Thema und halt länger nochmal was sagen kann, wird es irgendwie schnell auf so einer, ich weiß auch nicht, aber es wird irgendwie auch schnell persönlich irgendwie dadurch. Das ist halt irgendwie dann so,
ja.
Man kann irgendwie nur ganz schnell und ganz kurz was sagen und kann das irgendwie nicht weiter ausführen und kann es auch nicht mit irgendwelchen Verallgemeinerungen ausschmücken oder so allgemeiner diskutieren oder allgemeiner, also allgemeiner argumentieren, weil dafür irgendwie der Platz gar nicht reicht und dadurch wird es dann irgendwie schnell persönlich. Also ich erinnere mich gerade an eine Diskussion, an der ich überhaupt nicht beteiligt war, aber wo ich so quasi, weil es schon so an dem, zu einem Zeitpunkt war, wo ich schon gesagt habe, nee, ich mache das einfach gar nicht mehr, also ich lasse das einfach komplett sein, mich irgendwie inhaltlich diskutierend oder kritisch irgendwie zu äußern. Das war von meinem Liebsten, der hatte so einen Blogpost geschrieben zum Thema so Gender-Uneindeutigkeit von Kindern. Mhm. Zum Thema so, also so, da ging es so um dieses Thema so, inwieweit halt irgendwie, wie ist das eigentlich so, wenn Eltern so versuchen, ihre Kinder visuell geschlechtsneutral nach außen zu präsentieren oder zu kleiden oder halt irgendwie, also so, wenn die da relativ doll drauf insistieren oder da relativ viel Wert drauf legen, dass die Kinder, dass das Geschlecht der Kinder möglichst uneindeutig bleibt oder eben verwirrt wird oder so oder eben quasi eben nicht mit so, die Mädchen ziehen alle Kleidchen an und haben Hose an und die Jungs irgendwie blau und Hosen so klischee-mäßig irgendwie, sondern dass da halt irgendwie bewusst oder unbewusst halt irgendwie mit so einer Uneindeutigkeit halt irgendwie aus so einer Idee heraus von Kinder sollen halt irgendwie da, oder Kinder sind eben nicht von vornherein irgendwie unterschiedlich und müssen deswegen auch nicht unterschiedlich angezogen werden oder so präsentiert werden nach Hause. Und da gab es irgendwie einen Blogpost zu und dann gab es danach auf Twitter eine total lange Diskussion darüber und es war halt einfach wahnsinnig frustrierend, weil halt sozusagen die Punkte irgendwie, um die es in dem Blogpost ging und dann halt auch irgendwie inhaltlich einfach völlig andere waren als die, die dann aufgegriffen wurden und es haben sich auch ganz schön viele Leute, die selber, also die auch Kinder haben, muss man ja sagen, da auch einfach persönlich ganz angegriffen gefühlt so und ob, so und also und da ging es dann einfach auch ganz doll auf so einer persönlichen Ebene irgendwie ab und das hatte schon, glaube ich, hat schon was auch mit damit zu tun, dass man das irgendwie so ein bisschen als auch so ein, weiß ich nicht, vielleicht als so eine Art, dass ich sehe so meinen Pool an Informationen und das schwimmt mir so irgendwie so rein und dann kommt da irgendwas und das finde ich dann doof und dann muss ich da irgendwie was zu sagen. Also ich weiß, und das passiert und dann habe ich aber gar nicht viel Zeit, was dazu zu sagen und dann geht es halt schnell auf so einer persönlichen Ebene ab. So.
Ja, das glaube ich auch, dass man sich ganz oft tatsächlich vielleicht auch persönlich irgendwie angetickt fühlt von irgendeiner Sache und dann das Bedürfnis hat, dazu ganz dringend was zu sagen. Dass das aber wahrscheinlich oft die schlechtere Ausgangssituation ist, um das zu tun. Und also was ich halt auch beobachtet habe, ist, dass es entweder bleibt es halt, also entweder man muss es halt total allgemein fassen, dann ist es halt wirklich so wischiwaschi. Also heute Morgen habe ich irgendwie geschrieben in den Gurkenkaiser irgendwie zu einer eigentlich hochtheoretischen und sehr interessanten Frage irgendwie habe ich geschrieben. Ja, das ist halt auch ein sehr komplexes Verhältnis.
Ja.
So. Das ist jetzt aber auch erstmal eine sehr uninformative Aussage von mir, dass irgendwas ein komplexes Verhältnis ist.
Ja.
Oder ich muss es halt so zuspitzen, dass es sich die Diskussion total schnell, total polarisiert irgendwie, als gäbe es halt wirklich nur die beiden Varianten irgendwie. Was halt ganz oft, weil ja die allermeisten Sachen, die so diskutiert werden, den ganzen Tag sowieso schon irgendwie auf der Welt ganz oft diskutiert worden und meistens haben auch schon 10 Leute darüber Bücher und Texte und was weiß ich drüber geschrieben und sogar Theaterstücke darüber gemacht, so. Wird es dem halt dann auch nicht gerecht, ne? Irgendwie. Dann bist du halt am Ende bei so ganz binären Alternativen irgendwie zwischen das ist richtig, das ist falsch oder es ist nur die Natur, nein, es ist nur die Kultur oder du behauptest, dass der soziale Standpunkt einer Person und das, was sie zu dem Thema zu sagen hat, deterministisch miteinander zusammenhängt und Nein, die Gegenseite behauptet, dass das überhaupt nichts miteinander zu tun hat und dass es neutrales Wissen gibt oder so. Mhm. Und wahrscheinlich würden das beide gar nicht so behaupten, aber trotzdem auf Twitter irgendwie kommt es dann so rüber, weil die Leute halt extrem gut da drin sind, Sachen sehr prägnant und kurz auszudrücken. Mhm. So.
Und da, ja, da ist dann einfach keine Komplexität und kein, genau. keine Relativierung mehr möglich, dann aber in so kurzen Sachen. Mhm. Ja. Okay.
Ja. Und dann der andere Faktor, glaube ich, ist halt auch, dass je mehr Leute den ganzen Tag irgendwie durch deinen Wahrnehmungshorizont so durchrauschen, also zum Beispiel bei Twitter irgendwie, wenn du dann in deiner Timeline irgendwie 200, 300, 500, 800 Accounts hast, die dann den ganzen Tag so ein Grundrauschen machen und die dann auch noch auf dich zutreten mit irgendwelchen Sachen, die dich entweder reden, sprechen sie dich direkt an oder du weißt, du bist gemeint oder du fühlst dich gemeint oder so und mischst dich dann doch immer wieder ein und dann gibt es, glaube ich, auch diese also ich erlebe das irgendwie so als ein eigentlich negativer Effekt von Komplexitätsreduktion. Irgendwie, dass du halt filtern musst die ganze Zeit, mit was will ich mich jetzt hier beschäftigen und mit was nicht. Will ich da irgendwie noch was drauf antworten oder nicht? Und will ich den Raum offen halten für eine weitergehende Diskussion oder sage ich an der Stelle Stopp? Und dass das halt dazu führt, dass ganz oft so mir fällt gerade gar nicht dieses Wort ein. Es ist nicht wirklich ein Totschlagargument, aber es ist halt so ein so bis hierhin und nicht weiter Anzeige irgendwie gezogen wird. Also sowas wie mit dir rede ich sowieso nicht mehr, weil x. Mhm. Du hast gerade das gesagt und damit irgendwie hast du dich sozusagen schon jenseits des Diskussionswürdigen positioniert. Oder mit dir rede ich nicht, weil du bist ja, wir wissen ja alle, dass du irgendwie am Wochenende mal Bier trinken gehst mit Y, mit dem ich schon seit 2 Jahren nicht mehr rede. Mhm. Oder, keine Ahnung, es gibt viele Gründe, warum man sagen kann, dass Leute zu irgendwelchen Themen nichts mehr zu sagen haben. Und da muss man sich befassen. Das ist oft auch legitim, finde ich. Aber ich habe so den Eindruck, dass das schon auch gerne, also dass gerade diese Methoden irgendwie so verbreitet sind, gerade auch mit dem medialen Setting zu tun haben, in dem wir uns bewegen. Dass es halt irgendwie auch da notwendig ist, sehr stark so diese Grenzen zu ziehen und also nicht nur jetzt wirklich nach außen angezeigt, sondern auch bei mir im Kopf irgendwie. Mhm. Also für mich selbst irgendwie zu sagen so, ach die schon wieder, ach der schon wieder, irgendwie das kenne ich auch schon und darauf lasse ich mich jetzt auch nicht rein, damit ich überhaupt noch klarkomme. So.
Ja. Tja. Ich könnte mir ja vorstellen, dass dieses App.net auch deswegen von vielen Leuten so begeistert aufgenommen wird, weil es irgendwie so ein bisschen ruhiger ist und also man ist ja vorhin auch schon so von wegen, dass da so wenig Grund ist, das Grundrauschen drumherum, aber das ist sozusagen so ein bisschen so dieser, das Laute von Twitter so ein bisschen so in so wie wenn man irgendwie so in einen etwas kleineren Raum geht mit dann nicht mehr ganz so vielen Leuten auf dieser Party und dann sich ein bisschen entspannter unterhalten kann. Irgendwie so
genau. Es ist halt wie Twitter von vor 4 Jahren oder so.
Ja.
Das heißt auch irgendwie, das fand ich witzig, dass ich folge da Leuten, denen würde ich jetzt auf Twitter nicht folgen. Einfach weil, dann ist ein bisschen, dann kommt wenigstens mal alle, wenn ich alle 2 Stunden da mal reingucke, ist mal wenigstens was Neues da.
Okay, so wenig.
So wenig, ja. Und ich habe da schon, ne, irgendwie verbinde ich mal mit Twitter, damit ich sehen kann, wer von meinen Leuten auf Twitter da auch ist, damit ich denen alle schon mal sowieso komplett folgen kann. Irgendwie. Das habe ich auch schon gemacht, also es ist wirklich wenig los. Und ja, vielleicht ist die Party-Metapher wirklich ganz gut. In einem ganz, ganz vollen Raum, wenn ich mich unterhalten will und nicht nur tanzen will oder so, dann würde ich mir ja eher die Leute suchen, von denen ich jetzt gerade, entweder weiß, das sind eh meine besten Freunde, mit denen stehe ich immer gerne rum oder mit denen ich jetzt gerade wirklich ein gemeinsames Interesse teile, aber vielleicht nicht gerade mit dem Menschen, wo ich denke, so, hä, haben wir uns überhaupt was zu sagen? Wenn ich aber in der Küche stehe und da sind halt noch 3 andere und dann rede ich vielleicht auch mal mit den Leuten, wo ich denke, kenn dich nicht. Wer bist denn du?
Ja.
Okay, du bist vielleicht wirklich nicht so interessant, wie ich es auch ursprünglich dachte, aber okay. So. Ja.
Ja, die große Frage ist dann natürlich schon wieder, also das drängt sich ja auf, ist dann erstens so dieses, ne, es kostet Geld, das bedeutet irgendwie für viele, dass es einfach völlig rausfällt irgendwie, weil es auch nicht wenig ist, finde ich. 5 Euro im Monat ist schon...
Genau. Ich finde, 5 Euro im Monat ist, wenn du nicht absolut am Existenzminimum lebst, nicht so viel, aber viele Sachen kosten 5 Euro im Monat und das summiert sich dann einfach.
Ja, eher so, das war auch mein Gedanke. So. Ja.
Also es sind zwar nur 2 Bier, aber die 2 Bier weniger trinkst du auch schon, weil du Fördermitglied bei Verein X bist und keine Ahnung, weil du deinen Proberaum bezahlen willst.
Genau. Und noch ein Spotify-Abo hast.
Oder? Genau, genau.
Und Black VPN auch noch.
Und noch in der Gewerkschaft.
Genau. So, also ja, genau, das ist so dieses 5 Euro. Also das finde ich schon, also und ich kenne einfach auch echt viele Leute, die einfach noch nicht mal diese 5 Euro im Monat extra irgendwie aufbringen können, und ohne dass sie noch irgendwie Fördermitglied sind oder in der Gewerkschaft oder so. Ja. Also für die das einfach klar ist, irgendwie, das ist ein Luxus. Also für das, was ich da kriege, irgendwie, das ist irgendwie was, das geht einfach nicht so. Das ist so das eine, was natürlich schon mal allein schon total viele Leute ausschließt, so. Und dann wiederum, ja klar, und dann ist natürlich irgendwie, ja, also allein schon aus Geldgründen, aber dann sicherlich auch wieder so, wenn wenig los ist, dann ist halt auch wieder so ein bisschen die Frage, inwieweit, muss ich mal kurz überlegen, wie ich das jetzt formuliere. Also wenn das jetzt ja der neueste heiße Scheiß ist, so inwieweit dann das, was dort passiert, dann wiederum wegweisend ist für andere Sachen oder sowas. Ne? Also die wenigen Leute, die dann da sind, so was für eine Macht haben die dann wiederum Einfluss zu nehmen auf was sonst noch so passiert. dann könnte ich, kann ich mir selber auch wieder, ich gebe mir gleich mal das Gegenargument. Ich glaube, es taugt halt aus genau diesen beiden Gründen überhaupt nicht als Twitter-Konkurrenz, weil also Twitter ja schon, also Twitter hat ja schon so eine Relevanz bekommen, irgendwie was so Vernetzung und Miteinander von Leuten angeht und wer eigentlich sich ja, wer mit wem über was kommuniziert und was da irgendwie für, also die ganze, diese ganzen, also es gibt total viele Leute aus dem queer-feministischen Zusammenhang, die habe ich noch nie gesehen. Irgendwie, die kenne ich alle nur über, die kenne ich echt fast alle nur über Twitter oder über, dann lese ich vielleicht von einer oder anderen Person noch den Blog. Bei Facebook habe ich fast nur Leute, die ich kenne persönlich. Das heißt, da sind ganz viele Leute, die ich gar nicht kenne, aber die halt für mich so eine politische, also so als politische Gruppe halt irgendwie dazu, also da irgendwie so dazugehören irgendwie. Und so geht es sicherlich nicht nur in dem Bereich, sondern es gibt ja bestimmt ganz viele Bereiche, in denen das so ist, wo halt Twitter so wie so ein Klebstoff ist zwischen ganz vielen Leuten. Und das dafür taugt ja die App.net gar nicht, weil sozusagen ganz viele von vornherein ausgeschlossen sind. Von daher ist es wahrscheinlich schon eher so ein, naja, die Leute, die sich leisten können und wollen, die können sich da treffen und können dann halt irgendwie genau das nutzen, was sie an Twitter cool finden, aber es wird hoffentlich irgendwie nicht die gesellschaftliche Relevanz bekommen, die Twitter hat, als kostenloses Medium. So, das wäre halt so das darf eigentlich nicht passieren, glaube ich, so, als dass dann sozusagen nur noch, also Twitter, wenn die machen ja irgendwie nur Mist gerade, ne, irgendwie, also die haben ja irgendwie Policies alles so geändert, dass irgendwie dass es immer mehr angeschränkt wird, weil die halt irgendwie ihr Geschäftsmodell nicht auf die Reihe kriegen, also ich weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendwie Geld verdienen mit dem, was sie da tun. Es wäre halt total schade, wenn dann sozusagen nur noch so Bezahldienste, ob das jetzt App.net ist oder andere, die quasi das übernehmen, weil sie halt irgendwie die bessere Software machen und es sozusagen tatsächlich dann dazu führt, dass dann die gesellschaftlichen relevanten Sachen dann nur noch dort stattfinden. Mhm. Oder eben, wenn jetzt Twitter tatsächlich sterben sollte, habe ich echt neulich mal überlegt, irgendwie wenn das irgendwann nicht mehr da sein sollte, mir würde wirklich ein relativ großer Anteil an Leuten fehlen, wo ich erstmal überlegen müsste, wie ich die eigentlich kontaktiere und wie ich die eigentlich mitkriegen würde. Stimmt. So, also was würde denn dann, mir würde ja total viel fehlen an Informationen, was irgendwelche Leute wo irgendwie kommentieren, wo die gerade sind, was so und
oder wie es in ihrem Leben weitergeht. Also das ist ja dann irgendwann auch interessant.
Ja.
Also vielleicht könnte ich sogar mich relativ schnell daran gewöhnen, nicht mehr zu erfahren, ob irgendeine Person jetzt ihren Bus verpasst hat oder ihr die Nudeln geschmeckt haben oder was sie von der neuen Axt-Kampagne hält. Aber ich würde wahrscheinlich trotzdem irgendwann in 5 Jahren denken, was wurde eigentlich aus Ed sowieso? Mhm. Ich habe sogar neulich, ich morgens aufgewacht, ja, und hatte im Kopf, haben die nicht vor ein paar Wochen irgendwie alle im Internet gefragt, was mit Bosch geworden ist, mit Ed Bosch, dem ich nicht folge, seit 3 Jahren nicht mehr oder so. Aber mir ist irgendwie aufgefallen, im September war das, dass irgendwie Leute nach dem gefragt hatten und dass der seit ein paar Wochen nichts mehr geschrieben hatte. Und dann habe ich geguckt und habe gesehen, ach, der hat sein Profil gelöscht, also seinen Account gelöscht. Und dann habe ich an dem Tag dann noch Tweets gelesen, dass er das in der Nacht gemacht hat. Weil ich irgendwie dachte so, krass, irgendwie. Ich mir fällt morgens irgendwie nach dem Aufwachen irgendein Typ ein, dem ich noch nicht mal selbst folge. Weil das vor Wochen mal Thema war und genau an dem Abend vorher irgendwie löscht er sich von Twitter.
Das ist ja visionär.
Ja.
Tja. Also. Vielleicht hast du Qualitäten, die du gar nicht haben willst.
Ja, wahrscheinlich. Das Medium. Was wollte ich eigentlich sagen?
Dass du dann nicht mehr weißt, was das
Wort genau, ist. Genau,
was fehlen würde.
Ja. Ja, und nochmal zu dem anderen, also ich fände das jetzt auch fatal, wenn irgendwie so eine Bezahlplattform, die nicht öffentlich ist, das große neue Ding ist. Aber ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, eben weil Twitter ja auch öffentlich ist. Das ist ja schon auch nochmal die besondere Qualität, die das auch von Facebook oder so absetzt, dass halt irgendwie das meiste öffentlich ist, jetzt die Protected Accounts mal außen vor. Ich glaube, es wäre, wenn es sozusagen, wenn es so kommt, dass App.net für Special Interests von Leuten, die es sich leisten können und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht tatsächlich sowas wie Entwickler oder so, die ein bisschen mehr Ruhe wollen und unter sich sein wollen oder so, so ein Standbein einfach wird, das fände ich vollkommen okay. So. Weil ich meine, ich würde mich ja auch nicht beschweren, wenn die in Foren sich unterhalten würden, statt auf Twitter. So. Aber ich weiß halt auch nicht irgendwie, ob das mit dem Kostenlosmodell auf Dauer gut geht. So.
Nee, geht's ja nicht.
Also es geht halt nicht
gut. Ja, geht nicht gut.
Und
ja.
Dann ist halt die Frage, was dann passiert. So. Also dass halt ein bisschen was an Daten genommen wird, irgendwie, um da Werbung zu machen. Das ist, finde ich, ja noch im verträglichen Rahmen so. Aber auch da ist ja die Frage irgendwie mit der Werbeindustrie, geht das eigentlich ewig so weiter oder auch nicht? Vielleicht kommt irgendwann, also ich meine, vielleicht wendet das Geld irgendwann woanders hin. Irgendwie, das hatten wir ja jetzt irgendwie mit den Zeitungen, dass das Geld halt zum Teil ins Netz gewandert ist, weil es halt günstiger ist, irgendwie viele Leute über Facebook zu erreichen, als irgendwie über die Financial Times Germany. Es kann ja auch sein, dass es in 10 Jahren nochmal was Neues gibt und dann irgendwie keiner mehr auf diesen Seiten irgendwie werben will, weil man gemerkt hat, das bringt jetzt auch nicht so viel neue Kunden oder so. Und dann würde das halt irgendwie den Bach runtergehen. Also ich finde, da ist halt die eine Hoffnung, wäre halt irgendwie über freie Software und Community-Projekte zu gehen. Das läuft im Moment nicht gut, weil sonst würden viel mehr Leute Diaspora oder Identica oder so benutzen. Und die andere Sache, wo ich mich halt wirklich frage, irgendwie, warum das nicht gemacht wird, weil es haben schon viele, viele, viele Leute vorgeschlagen, ist halt so eine Mischkalkulation, dass du halt sagst, wir bieten irgendwie freie Twitter-Accounts und kostenpflichtige Twitter-Accounts und die kostenpflichtigen haben halt irgendwie Zugriff auf ihre alten Tweets und haben eine, keine Ahnung, sowas wie Fester oder so noch mit eingebaut, eine schöne Auswertung für so Fefs oder so. Der macht das ja auch irgendwie, das ist ja auch kostenpflichtig, wenn du bestimmte Sachen machen willst. Mhm. Und manche Leute geben dafür Geld aus. So.
Also ja.
Ich sehe ja immer, welche von denen ich folge, benutzen die kostenpflichtige Version von Fefster und das sind auch ein paar. Und und dann halt auch vielleicht sowas wie werbefrei und so ohne irgendwie Sponsor-Tweets zwischendrin. Also da ließe sich ja eine Abstufung machen, wo es dann, wo dann sozusagen sowohl die Leute, für die 5 Euro im Monat zu viel Geld ist, um es auszugeben, als auch für die Leute, die sagen, ey, das ist mir das schon wert irgendwie und da habe ich auch kein Problem damit, irgendwie eine coole Sache zu unterstützen, dass sie dann trotzdem am selben, im selben öffentlichen Raum
ja
teilnehmen können. So.
Ja, ich finde es halt...
Und dass dann dieses Zwei-Klassen-Gesellschaftsding, ja, was da drin natürlich angelegt ist, aber auch nicht so krass ist oder so, das wäre so die naheliegende Lösung, mhm, also systemimmanent mal gedacht. Aber die wird irgendwie nicht gemacht.
Also, fände ich eigentlich auch ganz cool. Also, auch so, dass man das dann quasi auch immer so wieder entscheiden kann, ob man jetzt gerade das irgendwie haben will oder nicht so.
Genau.
Oder haben kann oder nicht, ist ja auch oft eine Kann-Frage. Wäre halt schade, wenn es dann dazu kommen würde, dass es eigentlich unbenutzbar wird, wenn du es nicht bezahlst. Ne? Das passiert ja schnell mal, mhm, dass es dann, was weiß ich, irgendwie, ich hatte das bei Spotify war es halt so, da gab es halt den kostenlosen Account, da wurde man immer irgendwie, ob man wollte oder nicht, mit tierisch viel Werbung irgendwie zugeballert, aber das war dann halt Werbung, okay, und da konnte man halt irgendwie mit leben. Und irgendwann gab es dann aber doch nochmal dann plötzlich eine Minutenbeschränkung, mhm, und ab dem Moment habe ich es halt nicht mehr benutzt, weil es halt klar war, okay, das brauche ich nicht so. Also ich höre mir hier Werbung an von euch irgendwie und kann irgendwie bestimmte Sachen nicht benutzen. So, es gibt bestimmte Sachen, die ich irgendwie nicht benutzen kann, das muss reichen, aber jetzt auch noch irgendwie mir das zu verbieten, das überhaupt zu benutzen, irgendwie, wenn ich jetzt nicht bezahle, das war dann zu viel. Und das ist dann irgendwie, das ist halt dann blöd, wenn die Politik dann so wird, dass dann es wirklich eigentlich nur noch so zum Schnuppern ist und es eigentlich nicht mehr wirklich ernsthaft nutzbar ist und du wirklich nur noch irgendwie oder wirklich mit irgendwie schrecklichster Werbung, irgendwie wirklich dann wirklich schlimme Werbung.
Du darfst nur 10 Accounts folgen und jeder 5. Tweet ist sponsored.
Genau, so ungefähr, so solche Sachen. Genau.
Also oder es werden nur 60 Zeichen angezeigt von den Tweets.
Was auch immer. Also da kann man sich bestimmt schlimme Sachen ausdenken, aber sicherlich auch sinnvolle. Aber ich mich ja frage, nicht, dass ich davon Ahnung hätte, aber warum kann man nicht sowas machen wie bei Wikipedia? Das ist doch eine Foundation. Warum kann man aus Twitter irgendwie, ich meine, die gibt's, Wikipedia existiert doch auch, oder Firefox oder sowas. Ich meine, es gibt doch irgendwie Stiftungen und irgendwelche Sachen irgendwie, die auch anders finanziert werden und nicht über, also ich denke mir ja irgendwie, Twitter ist mittlerweile ja sowas wie E-Mail. Also nicht ganz so, ne? Aber es ist halt so, eigentlich ist es ja was irgendwie schon so zum allgemeinen Ding dazugehört irgendwie, dass es schon fast irgendwie wieder was sein könnte, was dann, wo ganz viele Leute ein Interesse daran haben, dass es weiter existiert und dass es dann eher über so eine Stiftungsgeschichte oder sowas, so wie, ja, also, wozu brauchen wir wirklich noch ein Firefox ist ein Browser, der ja irgendwie, mit dem verdient doch keiner mehr Geld, oder? So funktioniert es doch. Es ist doch eigentlich irgendwie, es ist halt eine Stiftung, die das Ganze trägt. Und warum soll das, also ich meine, ob jetzt Firefox auf diesem Markt ist oder nicht, irgendwie ist ja für den Consumer letztendlich eigentlich Latte. Es gibt genug andere Browser, die von Firmen irgendwie auf den Markt geworfen werden, die auch kostenlos sind. Jetzt von daher ist es eigentlich erstmal sozusagen, aber es gibt den halt und es ist irgendwie auch, ne? Und es gibt ja auch gute Gründe dafür. Und habe mich schon manchmal gefragt, wieso das bei Twitter nicht geht. Also wieso man da nicht irgendwie so ein anderes, komplett marktwirtschaftlich weg und irgendwie das zu so einem, ne?
Was ich eben meinte, ist als freie Software aufzuziehen, ne? Also ich meine, diese Sachen, die so funktionieren, sind ja auch alle frei.
Aber da stehen ja, aber freie Software und freie Software ist ja was anderes. Also es ist ja schon so, dass irgendwie da stehen ja irgendwie dicke Firmen dahinter, die das irgendwie auch mitfinanzieren. Oder? Also bei,
ich weiß jetzt nicht genau, wie die Geschichte von Firefox tatsächlich war. Das ist doch irgendwie die.
Oh, das ist auch dünn, das weiß ich auch, keine Ahnung.
Die Mozilla Foundation, die dahinter steht. Und Mozilla war früher mal ein kommerzielles Produkt oder? Ist aus einem hervorgegangen.
Haben die vielleicht ist irgendwann, die Engine, glaube ich.
Ja.
Die hieß.
Ist das was aus Netscape hervorgegangen ist, vielleicht sogar?
Nee, also genau, Netscape war die Firma. Also ich glaube, Netscape war die Firma und Mozilla die Engine.
Mhm.
Und dann gab es irgendwann halt einen neuen Browser, der die gleiche Engine benutzt hat, aber nicht Netscape war.
Mhm.
Oder glaube ich, das gab es auch zeitlang. Also ich weiß, dass man eine Zeit lang irgendwie Mozilla benutzen konnte oder Netscape und es war quasi dasselbe, aber das eine war eine Firma und das andere nicht. Und irgendwann gab es dann Netscape gar nicht mehr. Und dann irgendwann gab es dann Firefox als Mozilla-Nachfolger. Das zumindest das, wie ich es wahrgenommen habe. Aber ich weiß nicht, ob das so stimmt. Das ist jetzt echt
dünnes Eis. Sagen ja auch immer noch viele Leute, ich benutze den Mozilla, wenn sie Firefox benutzen.
Ja. Das ist stimmt. Ja noch so. Aber Netscape sagt niemand mehr. Nee, das stimmt. Netscape,
nee, also ich weiß nicht genau, wie das damals passiert ist irgendwie. Also du brauchst ja sozusagen, um eine Stiftung zu machen, erstmal an Anstiftungskohle. So.
Ja.
Vielleicht war das ja so, dass die gesagt haben, okay, wir kacken auf jeden Fall ab gegenüber Internet Explorer und wir können das jetzt nicht mehr oder wir sehen irgendwie nicht, wie man als wie man auf dem Markt irgendwie ein Produkt als von einer Firma kommerziell entwickelt irgendwie aufrechterhalten kann und dann die Leute bezahlen kann am Ende des Monats. Lass uns das irgendwie freisetzen als Free and Open Source Projekt. Und lass uns irgendwie das restliche Geld, was wir noch haben, ich meine, wenn man so eine Firma irgendwie liquidiert und irgendwelche Markenrechte nochmal verkauft oder was weiß ich, dann kriegt man ja auch nochmal was rein.
Ja.
Nehmen und damit gucken, dass wir irgendwie eine Infrastruktur schaffen, die diese Community unterstützt, die das dann zukünftig entwickeln soll. Und es gab ja durchaus zu dem Zeitpunkt auch ein Bedürfnis nach einer Alternative zum Internet Explorer. Hm.
Ich weiß nicht, ob so, keine Ahnung.
Also könnte ich mir vorstellen, dass es war. Und bei Wikipedia war es ja so, dass es erstmal, also es ist ja als Community-Projekt gestartet oder als Idee irgendwie, was wäre, wenn wir eine Enzyklopädie machen, die von ganz vielen Leuten geschrieben wird.
Mhm.
Und dieser Jimmy Walls, oder wer jetzt Walls heißt er, glaube ich.
Ne? Den wir alle, dessen Gesicht wir alle sehr gut kennen.
Das ist ja der Benevolent Dictator, also der wohlmeinende Diktator von dem Projekt irgendwie, der auch Kohle hatte. Ich hatte nochmal gelesen, dass der irgendwie so eine Pornsuchmaschine, glaube ich, betrieben hatte und da halt auch gut verdient hat mit und wahrscheinlich auch noch andere Projekte so. Also viele von den Projekten, die was mit dem Internet zu tun haben und die eher so gemeinnützig sind, sind halt auch irgendwie angeschoben von den Leuten, die in den 90ern gut verdient haben.
Hm.
So, ne?
Hm.
Und der hat dann ja wahrscheinlich dafür gesorgt, irgendwie, das ist jetzt glaube ich die Stelle, wo ihr dann kommentieren könnt, wenn das alles ganz anders war. Dass es sowas gibt wie die Wikimedia Foundation, also diese ganzen Vereine auf Wikimedia Deutschland, irgendwie was dann e.V. hier ist, die halt auch diese Community-Arbeit drumherum mit koordinieren und Projekte starten, auch andere Projekte starten im Bereich von Fallwissen und so. Wenn das jetzt bei Twitter machen müsste, müssten ja entweder die Leute, die jetzt Twitter machen und die damit ja immer noch berechtigtermaßen vielleicht, weil es sind ja irgendwie der Marktführer, denken, da wären wir mal richtig reich von, die wahrscheinlich auch individuell schon längst reich geworden sind, müssten halt sozusagen diese Logik aufgeben, irgendwie ein marktwirtschaftlich kapitalistisches Unternehmen zu sein und sagen, der Dienst ist gut, die Infrastruktur, die wir geschaffen haben, ist super, wir machen das jetzt mal anders.
Ja. Also das wäre ja, ich würde ja auch sagen, also ich glaube ja, dass das schon durchaus ein Weg wäre. Also dass man halt sagt, okay, wir haben hier was aufgebaut, das ist echt relevant, das ist so relevant, das ist beispiellos relevant.
Und es wäre besser, wenn es nicht irgendwie kapitalistisch funktionieren würde.
Ja, es würde.
Wenn es gemeinnützig
ist. Ja, es funktioniert ja nicht. Also ich meine, das ist ja, sie verdienen ja nichts damit. Aber sie haben was geschaffen. Ich muss mich mal ganz kurz vom Mikro wegbewegen, weil ich mich umsetzen muss. Sie haben was geschaffen, was irgendwie also eine Kommunikationsebene sozusagen nochmal eingezogen in dieses Internet, was irgendwie was absolut beispiellos ist.
Ja.
Es ist offensichtlich nicht tragfähig, marktwirtschaftlich, aber das ist ja trotzdem total toll, dass es da ist. Wie kann man das nicht irgendwie gemeinnützig machen und sich anderen Dingen zuwenden? Weiß ich nicht, ob es geht. Aber es war halt immer so ein bisschen meine Frage, warum das eigentlich irgendwie warum das nicht gehen soll.
Mhm.
So. Ja. Das war jetzt ziemlich lang dafür, dass es eigentlich nur eine kleine ist, unser erster Punkt. Ich glaube, da haben wir jetzt darüber geredet.
Wir sollten das mit diesem Podcasten öfter machen. Eine Dreiviertelstunde haben wir schon.
Ah, okay. Oh, ja.
Aber wir haben auch Teile des anderen Themas
das schon stimmt, ja, das stimmt, ja. Ja. Fällt dir noch was dazu ein? Abgesehen davon, dass du noch nicht weißt, ob du es weitermachen
willst? Och. Was ich witzig finde, ist so ein bisschen die Frage, ob man da jetzt sozusagen, also jetzt mal aus so einer Forschungsperspektive, so eine Wie ist eigentlich der Evolutionsprozess von so einem Dienst und wie unterscheidet der sich, wenn es ihn vorher schon mal gab oder so? Also bei Twitter haben sich ja ganz viele Konventionen erstmal einbürgern müssen oder herausbilden müssen, die dann auch in die Technik wiederum sich niedergeschlagen haben oder da implementiert worden sind. Und dann wäre jetzt die Frage irgendwie, wenn du dann parallel was aufmachst, was erstmal genauso funktioniert mit kleinen Änderungen oder so, kann das dann in eine andere Richtung gehen oder entwickelt sich das dann auch parallel? Also passiert da immer dasselbe, was auf Twitter auch passiert? Oder haben die Leute gelernt, zum Beispiel auch aus so Fragen von, keine Ahnung, ich habe irgendwie, also nicht ich jetzt persönlich, sondern eine Person denkt sich, die das nutzt, damals, als ich Twitter benutzt habe, da habe ich ja am Anfang irgendwie allen möglichen Leuten gefolgt und dann ist mir irgendwas passiert, was eigentlich irgendwie doof war und diesen Fehler werde ich jetzt vermeiden oder so. Und wenn das individuell ganz viele machen, kann es ja auch sein, dass die Gesamtmasse sich anders entwickelt oder so. Ja. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass das ganz interessant sein könnte, irgendwie jetzt irgendwie im Rahmen von diesem App.net. Aber
also du meinst jetzt als Kommunikationsverhalten, also nicht als was macht sozusagen die Firma oder sondern was machen die Leute da drin?
Oder was fordern sie von der Firma, weil sie irgendwie sagen, das hat uns bei Twitter schon immer genervt, dass man das nicht machen kann und jetzt wollen wir das aber hier auf jeden Fall sofort als erstes.
Ja. Naja, auf jeden Fall werden sie wahrscheinlich noch relativ lange, also ich meine, das ist ja irgendwie das erste Mal, dass überhaupt mal irgendwas, abgesehen von Identica, was irgendwie halt als Open Source Projekt und für mich, also ich habe es, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe gar keinen Identica-Account. Aber es ist auf jeden Fall so das erste Mal gefühlt, was, wo es mal eine relevante Größe gibt an, also was irgendwie überhaupt besprechbar irgendwie relevant ist, eine große Relevanz hat. Die werden sich wahrscheinlich, deine Leihhunde.
Meine Mithunde.
Deine Mithunde, genau, nicht Leihhunde, Mithunde. Dass die sich wahrscheinlich noch eine ganze Weile, so sie sich denn überhaupt so lange halten und wo mal gucken, wo es so hingeht. Ich bin sehr gespannt, wo es damit hingeht. Auf jeden Fall noch eine ganze Weile immer im Verhältnis zu Twitter sehen müssen oder sich damit irgendwie befassen müssen, was machen die und was machen wir und so. Und, aber die Geschichte hat ja auch schon relativ häufig gezeigt, dass das zweite Produkt auch nach einem riesigen Platzhirsch irgendwie durchaus oder nochmal leicht anders durchaus irgendwie auch plötzlich, also dem Rang ablaufen kann. Siehe Suchmaschinen. Also ich meine, das ist ja irgendwie, also irgendwie.
Ich dachte jetzt kurz an Google Plus.
Nee, das jetzt nicht, sondern tatsächlich an Suchmaschinen. Irgendwie, ich meine, Google ist ja nun wirklich nicht die erste Suchmaschine gewesen und trotzdem gibt es mittlerweile eigentlich, es gibt einfach fast keine, also es gibt quasi keine andere mehr irgendwie. Und da gab es ja ganz andere Platzhirsche mal. Naja, aber das nur am Rande. Ja. Und hast du dir neue Dinge gekauft?
Nö,
ich auch nicht.
Ach so, wir haben mit dem Punkt ja schnell abgearbeitet.
Ich will kurz überlegen, aber ich glaube. Nee. Keine neuen Gadgets.
Mm-mm. Nee, bei mir auch nicht.
Ja, doch, ich habe neulich das erste Mal in meinem Leben ein iMac gekauft, aber nicht für mich. Aber es war trotzdem aufregend. Alten iMac. Das war schön. Das hat Spaß gemacht.
Und wird den auch schon eingerichtet?
Ein bisschen, aber das kommt jetzt noch in den nächsten Tagen. Ja, das ist ein Geburtstagsgeschenk. Aber habe ich dann auch dann doch nochmal festgestellt, dass es einfach, das sind schöne Geräte einfach. Mhm. Ja, also für mich ja jetzt überhaupt nicht irgendwie relevant als Rechner so, aber es sieht gut aus. Sieht gut aus, ist groß, hat einen schönen Bildschirm und schick und so. Also weiß auch nicht, ich war ganz überrascht, als er dann plötzlich doch so. Der ist ja irgendwie, ist noch ein weißer, also schon echt älter, so, also noch Prä-Alu. 2008, glaube ich, oder 2008, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Und es ist einfach, ja, sieht gut aus, wie er da so vor mir stand. Ja, aber sonst. Also ich kann auch erzählen, dass der Trend von, dass es, wenn man sich jetzt Fake-Apple-Tastaturen kaufen will, dass die dann mittlerweile nicht mehr aus Plastik sind, sondern auch aus Alu.
Ah, okay.
Ja, ja. Ah, du machst dann nochmal eine Tee-Runde. Ich würde mich nochmal vielleicht nochmal dazu.
Ich kann es ja auch einfach
hier durchgeben. Oder so. Und, was war das dritte Kleine?
Das war's, glaube ich, schon. Ja.
Es waren noch drei.
Ja, das dritte war die Podcast, der Podcast.
Achso, das haben wir ja am Ende. Genau, genau. Und, am Ende gibt es dann nochmal...
Bleib dran. Nee, genau. Wir wollten jetzt eigentlich zu unserem Großthema überkommen. Müssen wir mal gucken, wie ausufernd wir das diskutieren wollen.
Ja. Du hast ins Pad reingeschrieben, Kommunikation, arbeite ich eh gerade dran.
Genau, Kommunikationskultur.
Ach so, Kultur, Entschuldigung.
Ja. Ja. Und du hattest reingeschrieben, warum, nee, nicht warum, sondern welche negativen Auswirkungen hat es, sich feministisch im Netz zu präsentieren.
Genau. Und dann haben wir festgestellt, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es sich um ein gleiches Thema handelt, aber haben wir dann relativ schnell festgestellt, dass es irgendwie Überschneidungen gibt dazu.
Ja. Ja, mir ging es ja nämlich diese Woche so, dass ich, wie vom Donner gerührt, plötzlich las einen Tweet von Sascha Lobo, der seine wöchentliche Spiegel-Online-Kolumne ankündigte und es ging um Hass. Und ich dachte so, verdammt nochmal, was muss denn der mir über ein Thema klauen? Dazu wollte ich doch heute was bloggen. Ich habe das auch bis heute noch nicht irgendwie hingekriegt, weil ich dann dachte so, na, hattest du jetzt auch noch ein paar Tage Zeit, dann musst du das jetzt auch nicht machen, wenn alle anderen darüber jetzt was schreien. Das war ein kleines Aufmerksamkeits-Mimimi von mir, weil ich dachte, das wird bestimmt viele Leute interessieren, wenn ich jetzt darüber was schreibe. Und dann war das aber schon von Lobo abgedeckt.
Aber alle schreiben, das war jetzt aber nie, dass alle was dazu schreiben, also gab es noch mehr jetzt?
Es gab, glaube ich, dann auch noch ein paar, also zum einen Julia Schramm hatte irgendwie geschrieben, wie sie damit umgegangen ist, mit so Hassangriffen auf sie. Also so 10 Tipps irgendwie hat sie da verbloggt und dann hatte sich jemand damit auseinandergesetzt und da nochmal was dazu geschrieben, dass er, weil ihre These war so, Leute, die so abgehen und die so einen Hass irgendwie produzieren, die haben ein ganz armes Leben oder so. Und
schön wär's.
Das hat halt der andere, der Tante war das genau, der hat also das dann kritisiert, dass das irgendwie nicht stimmt und oder er nicht der Meinung ist, dass die irgendwie ein unerfülltes Leben haben, die Leute, die so rumhassen. Und dann habe ich irgendwie, also ich habe jetzt gar nicht so viel geguckt, irgendwie was alles so passiert ist, aber es gab zumindest wohl jetzt auch noch in irgendwelchen eher konservativen Zeitungen so Feuilleton Äußerungen zu dem Thema von irgendwelchen Leuten, die das Internet eh schon immer ein bisschen komisch fanden. Also das habe ich aber auch nicht gelesen, was die geschrieben haben, aber das, ich habe das zumindest in dem Kontext auch gesehen, weil ich dachte, na gut, wenn irgendwie Lobo bei Spiegel Online das schreibt, dann kann das ja gut sein, dass das Thema auch noch mal mehr aufgegriffen wird und das liegt ja eh gerade in der Luft irgendwie. So. Und ich finde sowohl irgendwie, also das sind für mich so diese beiden nicht für Seiten, sondern so Facetten, unter denen das gerade diskutiert wird, sowohl halt irgendwie so der radikale Hass, also sowas wie Cybermobbing und ja, das, was halt irgendwie da im Kontext von Feminist Frequency auch passiert ist, so
das ist mal ganz gut.
Müssen wir mal erläutern.
Ja.
Ich weiß leider immer nicht, wie die Frau heißt. Anita?
Ja, Anita weiß ich auch immer noch und dann irgendwas mit S.
Ja, das ist ganz schön peinlich. Ich habe Namen aufgeschrieben.
Mein Telefon ist da hinten, von daher kannst du...
Ich kann das mal schnell nachschauen, ja. Genau. Die meisten, glaube ich, die das hören, werden die Geschichte auch kennen, aber vielleicht erinnert ihr euch nicht mehr dran in 10 Jahren, wenn ihr das alles nochmal hört. Die macht immer so ganz informative Videos, die dann auch bei YouTube zu sehen sind, wo sie so kulturwissenschaftliche Analysen zu Themen, die irgendwas mit Geschlecht zu tun haben, und Popkultur präsentiert. Also zum Beispiel sowas wie Lego und Geschlechterrepräsentation oder so. Und die wollte sich mit Computerspielen auseinandersetzen. In einigen Videos hatte dann eine Kickstarter-Kampagne gemacht, um Geld dafür zu sammeln, das umsetzen zu können, und wurde dann irgendwie Opfer von einer richtig massiven Hasskampagne.
Die massive Hasskampagne sah halt so aus, dass es halt, hast du den Namen?
Ich muss noch ein bisschen scrollen.
Also, die massive Hasskampagne sah halt so aus, dass halt alles, was sie, also es gibt da einen ganz schönen Talk von ihr, da geht so ungefähr 25 Minuten bei TEDx Women oder TEDx, wie auch immer das ausspricht, irgendwie, den können wir ja an der Stelle nochmal reinschreiben da. Da beschreibt sie das ganz gut oder fasst sie das ganz gut zusammen, was da so passiert ist. Also alles, was sie jemals im Internet gemacht hat und jede Bewegung, die sie irgendwie im Internet tut, was relativ viel ist, wurde halt bombardiert und es wurde halt versucht, irgendwie die Betreiber irgendwie wurden irgendwie von irgendwelchen Leuten darauf hingewiesen, dass sie irgendwie als Spam gefleckt wurde oder als Terror gefleckt wurde oder dass sie die Accounts dann irgendwie rausnehmen können. Dann wurden halt irgendwie extrem viele Aufrufe zu Gewalt und Vergewaltigungsandrohungen und Todesdrohungen öffentlich gegen sie geäußert. Also unzählige, also wirklich jetzt nicht ein, zwei, sondern wirklich richtig viele irgendwie. Und es wurde halt auch so ein Spiel entwickelt, wo man, also so ein Klickspiel, wo man auf ihr Gesicht halt draufklicken kann und ihr halt irgendwie irgendwelche Wunden im Gesicht und Verletzungen im Gesicht zuzufügen. So, das ist so das, das, was halt passiert ist, im Zuge dessen, dass sie halt gerne diese Videospielreihe, also es ging um nichts anderes als Videos zum Thema Frauen und Videospiele zu veröffentlichen. So, dazu was zu arbeiten. So. Ja. Hast du den Namen?
Ja. Anita Sarkisian heißt sie. Sarkisian, okay. Genau. Ich habe nur gerade noch die Link dann gleich irgendwie in unser Pad reingetan, damit wir das ein bisschen schön parat haben. Wo war ich denn?
Das Cybermobbing.
Genau, also das ist so dieses, also diese krasse Ausformung von Hass irgendwie, die ja auch zum Beispiel im Kontext der Piraten vor allen Dingen dann einzelne Frauen auch getroffen hat, irgendwie, wie zum Beispiel der Schramm da mit ihrem Buch, wo dann ja auch irgendwie sie dann so eine Seite gemacht hat, wo sie die Hassmails, die sie gekriegt hat, veröffentlicht hat und so. Also das sind alles so Beispiele irgendwie für diesen Aspekt der Sache. Und der andere Aspekt irgendwie, und für mich hängt das aber schon irgendwie zusammen, ist halt so dieses, viele Leute fühlen sich unwohl mit der Art, wie Diskussionen geführt werden. Also sowohl das, was wir eben schon diskutiert hatten, mit wie auf Twitter immer alles so schnell sich so polarisiert irgendwie. Dann irgendwie dieses komische Verhältnis von Öffentlichkeit und doch nicht Öffentlichkeit, das halt auch wieder am Beispiel von Twitter ist, richtig viele Leute gibt, die halt immer noch diese privaten Accounts haben, wo dann auch zum Teil halt extrem gelästert wird über andere Leute, so, was halt öffentlich nicht passieren wird. Trotzdem kriegt man dann davon was mit oder so. Dann die ganzen Trollgeschichten irgendwie, also grundsätzlich so die Trollkultur im Netz. Dann auch so eine Sache, was ich irgendwie, vielleicht an der Stelle auch schon mal gesagt habe hier im Podcast, dass so die großen Tageszeitungen und großen Medien halt ja auch alle irgendwie Kommentarangebote machen jetzt, und dass da ja, also ne, das ist ja dieses, man liest, lese nie die Kommentare bei Spiegel Online oder auch bei YouTube oder so, was aber ja trotzdem irgendwie Orte sind, wo halt ganz viele Leute am Internet partizipieren, die gar nicht so die Heavy User sind. Also wenn ich wenig mache im Netz, dann lande ich aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit vielleicht doch mal bei Spiegel Online. So. Und vielleicht nicht dann bei einem kleinen Blog mit einer ganz sorgfältig gepflegten Kommentarpolitik, den eh nur wenige Leute lesen, die irgendwie alle nett sind und so. Und auch da gibt es dann viel Hass, also jetzt bei Spiegel Online und anderen großen Seiten, dann gibt es die ganzen extrem subkulturellen Sachen, so Image-Sports wie 4chan und Crouchan und so, wo auch sich richtig viele Leute den ganzen Tag irgendwie aufhalten und wo ja auch sowas dann vielleicht gestartet wird, wie so eine Hasskampagne irgendwie. Mhm. Also da gibt es ja auch durchaus, also jetzt nicht die eine zentrale, irgendwie autoritär geführte Befehlseinheit, die sagt hier, die greifen wir jetzt an, aber es gibt ja trotzdem auch Orte im Netz, wo Leute sich koordinieren und wo durchaus die nicht so kleines Team sind, dass da nur die 5 Leute, die sie eh schon kennen, irgendwie miteinander kommunizieren wie in irgendeinem IRC-Channel, sondern die schon auch irgendwie öffentlich sind im Sinne von, da können immer nochmal neue Leute dazukommen, die sagen, okay, um bei euch dazugehören, muss ich jetzt da mitmachen, na klar, mach da mit irgendwie. Da habe ich jetzt Bock drauf, mal der Frau so richtig auf den Sack zu gehen. So. Und ich habe den Eindruck, dass es an ganz vielen Ecken und Enden ein großes Problem ist im Netz. Dass es sozusagen die Kommunikationskultur echt nicht gut ist. So. Dass darüber aber auf so einer allgemeineren, also politisch, damit meine ich jetzt so einen Netzdiskurs politisch irgendwie, nicht geredet wird, weil irgendwie wir alle noch so seit den 90ern an diese Selbstheilungskräfte und Selbstregulierungskräfte glauben und weil auch das nicht möglich ist, das irgendwie technisch und juristisch in den Griff zu kriegen. Und weil halt irgendwie die Gefahr immer ist, wenn jemand sagt, da muss man doch was tun irgendwie, dass dann halt so eine krasse Regulierung von Internet passiert, dass das Internet nicht mehr dasselbe ist. So. Mhm. Also ne, feste IPs, jede IP ist mit einem Personalausweis verknüpft, wir haben alle unsere Bürgerin sowieso @deutschland.de E-Mail-Adresse, die für immer so bleibt irgendwie. Und dann müssen wir uns auch ordentlich verhalten, weil irgendwie der Staatsanwalt halt ständig vor der Tür stehen würde. So. Mhm. Wollen wir aber nicht. Wir wollen ja, dass es auch die Möglichkeit gibt, irgendwie anonym zu kommunizieren, dass man verschlüsseln kann, dass man verschleiern kann, wo man ist, dass man vielleicht auch eine anonyme Mail schicken kann und weil das ja alles auch Tools sind, die emanzipatorisch genutzt werden. So. Und da sehe ich halt so ein Dilemma, ne? Man kommt der Sache halt den negativen Punkten halt juristisch und technisch nicht bei, so, ohne dann gleich das mit in Kauf zu nehmen, dass das ganze Internet irgendwie so wie es war kaputt geht. Und weil diese Gefahr so wie so ein Damoklesschwert über der Situation hängt, irgendwie findet auch nicht so eine richtige Debatte dazu statt. Gleichzeitig ist aber dadurch, dass das Internet heute so ein populäres und allgemeines Medium ist, also das grenzt halt Hardcore-Leute aus. So. Ich habe schon oft von Leuten gehört, die gesagt haben, es würde mich eigentlich auch interessieren, aber ich war mal bei Spiegel Online und dass ich da gelesen habe, da ist mir eigentlich die Lust am Internet für die nächsten 5 Jahre wieder vergangen. So. Ja. Oder man hört ja so viel irgendwie. Ich war neulich bei einem Vortrag in der Hamburger Frauenbibliothek bei Denkträumen. Mhm. Und da gab es eine, da hing an der Wand irgendwie war so ein Zeitungsaufsteller, wo so Zeitschriften drin waren. Da war so eine Zeitschrift, ich habe mir die gar nicht genau angeguckt, also eine feministische Zeitschrift, die sich irgendwie mit so allgemeinen Fragen der Frauenbewegung beschäftigt. Das weiß nicht die Emma oder so, sondern was Kleineres, ich glaube auch englischsprachig oder so. Da war halt irgendwie ein Foto, also ein Screenshot von diesem Spiel, das du gerade erwähnt hast, von der Anita Sarkeesian mit, die so verprügelt aussah, irgendwie vorne drauf, wo irgendwie klar war so, das passiert da gerade im Netz und wir berichten darüber, was ich einerseits auch gut finde, dass die Themen auch aufgegriffen werden, aber andererseits, wenn ich mir halt so die, vielleicht die Besucherin von der Frauenbibliothek oder die Abonnentin von dieser Zeitung vorstelle, irgendwie, die das sehen, irgendwie würde ich auch nicht denken, so dieses, also diesen Monat ist es jetzt soweit, ich werde jetzt auch mal ins Internet gehen und Teil von dieser digitalen Öffentlichkeit. So.
Also was du mit diesen Selbstheilungskräften gesagt hast, oder das war jetzt zu viel, was du gesagt hast. Also ich glaube ja relativ, also, oder mein Bild darauf ist ja relativ doll so ein Ding von, dass es, glaube ich, einfach überhaupt keinen Grund gibt anzunehmen, dass im Internet irgendwas anders ist als sonst. Also das ist halt irgendwie, und letztendlich irgendwie gibt es halt auch, also was so die Hasskampagnen angeht oder eben so Angriffe irgendwie, die also massiv sind und die auch echt massive Auswirkungen haben. Also das ist ja nicht nur ein, ja, ich klicke jetzt mal weg irgendwie, was da passiert irgendwie. Wir reden hier von einer relevanten Menge an Leuten, die regelmäßig Vergewaltigungs- und Todesdrohungen per E-Mail bekommen, die halt, weil sie sich politisch zu einem Thema im Netz äußern. Und das ist ja nicht lustig. Und das ist ja auch nichts, was man, das ist auch keine Kleinigkeit. Das ist ja eine total intense, krasse Gewalt, die da passiert, so irgendwie. Das hat ja auch Auswirkungen auf das Befinden von Leuten.
Ja. Das hat Auswirkungen auf die Leute selbst, genau. Und auch auf andere. Also die selbst davon noch nicht betroffen sind, aber sagen, okay.
Ja, genau.
Werde ich jetzt öffentlich nichts sagen.
Genau, also da wird ja wirklich, also da gibt es ja offensichtlich irgendwie, da ist eine ganz krasse Dynamik am Start so irgendwie. Und ich frage mich halt, inwieweit, und da ärgere ich mich echt so ein bisschen darüber, dass ich darüber so wenig weiß, wie das eigentlich so beim Thema Feminismus so gewesen ist, so vorm Internet. Also inwieweit sozusagen, wie da eigentlich so, also ich finde es schade, dass es da so, dass, ich weiß nicht, ob ich nur so wenig darüber weiß, oder ob das allgemein was ist, was wenig verbreitet wird irgendwie was gibt es eigentlich historisch irgendwie so an Geschichte. Ich weiß, dass es, also was ich ganz spannend finde, es gibt so eine, mal gucken, ob ich das nochmal rausfinde, es gab mal so eine Aufstellung von so Karikaturen, wie so Suffragetten dargestellt wurden. Ende 18. Jahrhundert ist das, glaube ich. Ist das Ende 18. Jahrhundert oder Anfang 19. Jahrhundert?
Ja.
Doch, Ende 18. Jahrhundert. Nein, Ende.
Beides. Also Ende, kommt auch drauf an, wo.
Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Ja. Jahrhundert. So, genau. die halt, also wo halt so sozusagen mit so Karikaturen, so also Diffamierungen stattgefunden haben, was das denn für Mannweiber sind, irgendwie wie jetzt irgendwie die armen Männer, von denen unter den Kartoffel gestellt werden und so weiter und so fort. Und also da wird da so ganz viel irgendwie auch so, also auch echt gewaltvolle und unglaublich gemeine und echt auch verachtende Sprache gesprochen. Und das lässt mich ja schon vermuten, dass es einfach irgendwie so, also sobald halt irgendwie, ne, Leute anfangen, sich irgendwie politisch aktiv zu bewegen in einem Zusammenhang und gegen Machtstrukturen irgendwie versuchen anzukämpfen, laufen sie Gefahr, massiv unterdrückt zu werden, massiv diffamiert zu werden und auf Gewalt zu stoßen, so, und oder gewaltvolle Gegenwehr oder wie auch immer. Und also dieses, und das halt, das ja auch so ein bisschen, also das ist halt auch einfach dazugehört zu so einem Prozess, also ne, das ist halt einfach so ein, jetzt nichts, also ne, dass das halt so krass im Internet passiert, ist ja irgendwie, dass es so quasi nichts Neues ist, sondern halt was ist, was halt einfach eigentlich irgendwie immer wieder passiert, so. Und was du halt meintest mit diesen Selbstregulierungsgeschichten irgendwie aus den 90ern, ich glaube halt schon, dass es, ich habe trotzdem irgendwie den Eindruck, dass es Leute einfach total erschreckt, dass es so massiv passiert. Und mein Gedanke dazu ist halt tatsächlich momentan eher so ein, naja, aber es ist eigentlich auch einfach das, was sowieso immer passiert. Und es ist eigentlich, eigentlich kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es, dass man da mit den Mitteln, die auch außerhalb des Internets nicht funktionieren, also wie, also das ist sozusagen, warum soll, also was für, also da gibt es ja auch keine Lösung dafür, ne, irgendwie, was, wie man jetzt dem beikommen kann, ne, wenn Leute irgendwie, also da auch da, also dass da sozusagen, ich weiß gar nicht, ob man da irgendwie, also wo man da jetzt ansetzen sollte, ich glaube nicht, dass das Internet da anders funktioniert als andere Bereiche, in denen halt genau das Gleiche passiert, dass Leute halt angegriffen werden, ja, oder irgendwie, weil Und was ich halt glaube, was passiert, ist halt, dass sich im besten Fall subversive Gruppen bilden, die dann wiederum das Medium, oder den Ort, so Internet als Ort begriffen, nutzen, um sich wiederum zu vernetzen und dann wiederum quasi die dem System immanenten Dinge nutzen, um dann wiederum von innen heraus dann dagegen anzukämpfen. Und dass es aber quasi da so eine allgemeingültige Lösung, also wie das jetzt funktioniert, gar nicht geben wird, sondern dass dann im Zweifelsfall halt so das, was halt außerhalb des Netzes passiert, nämlich dass sie halt irgendwie Widerstandsgruppen bilden oder eben Zusammenhänge bilden, politische Zusammenhänge bilden, sich Leute vernetzen, um dann in so einem Subraum irgendwie neue Sachen zu entwickeln und dann das zu benutzen, um dann wiederum gegen kleinere oder größere Missstände irgendwie vorzugehen oder so. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es möglich ist, dem anders zu begegnen, als man es auch außerhalb tun kann. Also ich weiß, und ich glaube aber, dass das nicht so richtig. Ich glaube tatsächlich ist es nach wie vor so, dass da würde ich dir zustimmen, dass es halt so eine Idee gibt davon, dass es im Internet irgendwie alles anders ist oder dass es dadurch irgendwie, dass es irgendwie einen freieren Zugang gibt irgendwie, was du meinst mit diesem Selbstregulierungsding, irgendwie, dass es da irgendwie viel mehr noch so eine Idee gibt von, dass das irgendwie gehen könnte oder dass es da irgendwie so dieses, wir sind doch alle gleich in diesem Internet, wir sind doch alle nur Nullen und Einsen, dass das irgendwie das ist einfach irgendwie, dass es da so eine Idee von gibt, aber dass die einfach überhaupt nicht war. Also das ist einfach von vorne, das stimmt einfach gar nicht. So.
Ja. Fange ich mal an. Also
sollten auch so 160 Beiträge.
160 Sekunden pro Redebeitrag. Okay. Bisschen mit so einer Blitzschachuhr oder so. Ich glaube, da würden wir immer ganz schnell reden, das ist ja auch gefährlich wahrscheinlich. Ja. Was ich sagen wollte, ist, dass, also ich glaube auch nicht, dass es ganz anders ist, klar, irgendwie als in der Welt da draußen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass erstens das stimmt und zweitens höre ich das aber auch oft und das kann auch, da ich glaube, in dem Punkt liegt aber auch die Gefahr, die Diskussion abzukürzen oder die Diskussion nicht zu führen, die notwendig ist, weil das ist zwar nicht ganz anders, es ist nicht so, dass das Internet ein herrschaftsfreier, utopischer Raum ist, wo alle gleich sind oder so. Es ist auch nicht so, dass es irgendwie das Internet der einzige Raum der Welt ist, der total schlimm ist und in der Welt da draußen gehen alle immer lieb und nett und flauschig miteinander um und es gibt überhaupt keinen Hass und irgendwie Feministinnen bis zum Jahre, keine Ahnung, wann auch immer man das ansetzen möchte, irgendwie wurden immer respektiert von der gesamten Gesellschaft irgendwie. Danke, dass ihr endlich mal Innovation in unsere Geschlechterverhältnisse bringt. Very appreciated. So, das ist auch Quatsch. Aber das, ich glaube, dass schon auch die digitale Kommunikation andere Phänomene hat oder andere Qualitäten hat, dass es auch nicht alles one-to-one übertragbar ist. Mhm. Beispiel, das mit den Karikaturen irgendwie ist ja ein schönes Beispiel. Als exponierte Frauenrechtlerin sich 4 Wochen später vielleicht wieder entdecken können in so einer Karikatur oder sich mitgemeint fühlen, weil man vielleicht gar nicht so jetzt so bekannt ist, dass da irgendwelche Zeichner die eigenen Gesichtszüge nach empfinden würden oder so, aber trotzdem bist du auch für Frauenrechte, also bist du auch mit gemeint. Hat für mich eine andere Qualität als irgendwie eine halbe Stunde, nachdem ich meine Kickstarter-Kampagne habe, irgendwie 2000 Todesdrohungen, Vergewaltigungsandrohungen irgendwie im Postfach zu haben. Oder auch, so dass halt irgendwie viele Auseinandersetzungen tatsächlich eher so persönlich miteinander geführt werden. Das ist halt, also früher war das halt alles sehr viel. Also der gesellschaftliche Diskurs war halt viel hierarchisierter, ne? Da haben irgendwelche Leute miteinander in der Familie geredet und dann vielleicht der Mann am Stammtisch auch nochmal. Und wenige davon waren irgendwie politisch in Ortsgruppen organisiert oder in der Gewerkschaft oder in ihrer Fabrik oder so. Und das hatte nochmal relativ wenig damit zu tun, was irgendwie in der Presse stand, die auch an anderen Orten irgendwie produziert worden ist. Und das war alles weiter voneinander weg. So. Mhm. Und das ist ja schon so, dass das näher aneinander rückt. Irgendwie. Also du kannst ja, wenn du willst, auch einen Streit mit jemandem, der bei Spiegel Online schreibt, anzetteln.
Ja.
Zumindest, wenn du vielleicht so vernetzt ist, dass du noch mit irgendwem was zu tun hast, der mit dem schon mal was zu tun hatte. So.
Mhm.
Und über zwei Ecken irgendwie, glaube ich, ist das auch möglich. So. Also so diese ganzen Entgrenzungen, Unmittelbarkeiten, Aufmerksamkeitsökonomien strömen, das Zusammenfallen von Kontexten, die früher oder auch heute noch in der Alltagswelt sonst relativ gut getrennt voneinander sind. Ne? Also, dass du sozusagen auf deinem Arbeitsplatz eine andere Seite von dir zeigen kannst, als wenn du in deiner Kirche irgendwie bist oder in deinem, keine Ahnung, in deinem Sexclub, in den du immer gehst oder so. Das fällt ja in dem Moment auch zusammen, wo du eine öffentliche Person bist im Netz und irgendwie sowohl irgendwie deine Kollegin von der Arbeit als auch die Bekannte von der Kirche als auch irgendwie die Familie oder so alle irgendwie sich dann da wieder treffen oder so. Das sind ja alles so einzelne Phänomene, die insgesamt schon eine andere kommunikative oder so Struktur oder Situation irgendwie bilden und schon dann finde ich auch Fragen nochmal durchaus neu stellen, wo man nicht so einfach sagen kann, naja, das war ja schon immer auch so und das wird jetzt auch nicht sich so krass ändern. Ich glaube nicht, dass es jetzt so den größten die große Lösung gibt, die irgendwie das Internet toll und heil macht oder so. Aber ich glaube schon, dass man so Diskussionsprozesse vielleicht anstoßen kann oder Fragen stellen kann, die zum Beispiel dazu führen, dass vielleicht mehr Leute nicht sagen, ja, ist halt das Internet, musst du halt ignorieren, sondern eher nochmal überlegen, okay, wie kann ich irgendwie aktiv Solidarität zeigen. Mhm. Also zum Beispiel diese komischen Candy-Storms und Flauschstürme oder so, die es ja jetzt irgendwie dieses Jahr sich so herausgebildet haben als irgendwie eine Reaktion auf Shitstorms oder so, sind ja schon sowas.
Mhm.
Ist vielleicht ein bisschen unbeholfen, wie das da tatsächlich gemacht wird, aber
ja.
Dass man halt so weiß, okay, irgendwie wenn eine Person, die mir was wert ist, gerade irgendwie unglaublich viel Scheiß abkriegt, dann sollte ich vielleicht auch dafür sorgen, dass sie mal was Nettes irgendwie kriegt.
Ja.
So.
Ja.
Oder zum Beispiel auch, also eine Frage, die ich mir öfter gestellt habe in letzter Zeit und die auch ganz gut von Lanchi beim Medienelite auf dem Blog irgendwie mal formuliert worden ist, schon vor Monaten, ist halt so, mit welchen Aggressorinnen willst du eigentlich verbunden sein oder nutzt du das dann wenigstens mal aus, die auch anzusprechen, so. Also wenn ich jetzt irgendwie, ne, es sind ja nicht immer die anonymen Shitstormer aus sonst wo, die eigentlich keiner kennt, sondern das sind ja manchmal auch Leute, die du wiederum um zwei Ecken kennst, die irgendwie sich daneben benehmen und wo dann so eine Ansage von wegen, ja, halt das Internet ignorierst halt, vielleicht noch weniger cool kommt, wenn ja auch die Möglichkeit wäre zu sagen, ey, irgendwie, wir kennen uns doch eigentlich und merkst du eigentlich, was du da gerade machst? So. Und ich glaube halt, dass es gut wäre, solche Diskussionen mehr zu führen und irgendwie solche Fragen mal zu stellen oder Überlegungen anzuregen. So.
Ja, das glaube ich auch. Also ich wollte jetzt nicht absprechen, dass man da nicht irgendwie drüber reden soll. Ich glaube, der Ansatz, den ich da so überlegt hatte, war eher so ergänzend oder dazu irgendwie passend, eher so ein Ding von, ich glaube, wenn Leute begreifen, dass es alles nicht so anders ist, kann man ja auch Mittel und Wege benutzen, um die man halt auch aus anderen Zusammenhängen kennt. Mhm. Zum Beispiel Leute empowern ganz viel. Also das ist ja so ein bisschen auch so dieses Flauschding, aber das ist nochmal ein bisschen mehr. Also auch sozusagen dieses, okay, wir befinden uns jetzt vielleicht nicht in der gleichen Politgruppe, nicht, dass ich mich jemals in der Politgruppe befunden hätte, so, aber wir befinden uns halt hier im gleichen politischen Raum oder irgendwie so im Netz irgendwie so und das Und das sind irgendwie relevante Zusammenhänge, die sind genauso relevant, wie als wenn wir uns irgendwie in der gleichen Stadt befinden würden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass sozusagen diese Räume, die da entstehen, oder die Leute da eben so zu unterstützen oder zu empowern, irgendwie und sie eben nicht vereinzelt vor ihrem Rechner irgendwie zu lassen. So, ja. Das war so, ne? Und eben genau das eben auch genauso ernst zu nehmen. Dass dieses Internet eben nicht zu sagen, ja, das ist halt, ne, du kannst ja ignorieren irgendwie, ist ja nur das Internet, kannst ja ausmachen, sondern das ist halt einfach, für ganz viele ist das schon, also wirklich weit darüber hinaus, dass es nur das Internet ist. Ja, das ist irgendwie eine total relevante Alltagsbegleitung, die halt als sozialer Ort irgendwie, und also abgesehen von sämtlichen Informationsquellen und Vernetzungsgeschichten, als sozialer Ort eine total wichtige Rolle spielt, der halt irgendwie überhaupt nicht einfach ignoriert werden kann. Also, weil sonst könnte man diese E-Mails wirklich einfach löschen und dann wäre es das gewesen, weil es ist ja nur das Internet, aber so funktioniert es ja nicht irgendwie. Das trifft ja Leute irgendwie massiv irgendwie. Und ich finde zum Beispiel auch, dass das, was da so an Auswirkungen stattfindet, also was Leute da aushalten müssen, was die, also, und da sind wir noch nicht mal bei sowas wie Cybermobbing von Kindern von Schulen und sowas, ne? Also da, sondern erstmal nur bei Erwachsenen, die irgendwie vielleicht noch ein paar mehr Tools schon an der Hand haben, wie die damit umgehen. Irgendwie, das finde ich halt einen total wichtigen Punkt, da irgendwie zu gucken, wie kann man Leute da nicht alleine lassen oder das mal auch als echt relevante, also so ein relevantes Ding irgendwie wahrzunehmen, was irgendwie wiederum totale Rückkopplung hat zu dem, was halt, ne, was Leute dann wie Leute sich durch den Alltag bewegen. So.
Um es mal auf den Punkt zu bringen, also
was soll das heißen?
Nicht, was du jetzt gesagt hast, sondern das, was mir durch den Kopf geht. Also mir ist es gerade irgendwie, ich glaube, was ich mir wünsche, ist, dass die Fragen jetzt gestellt werden können, ohne dass es die Frage nach Internet Fluch oder Segen ist. Weil bisher wurde sowas immer verhandelt mit so einem, ist das Internet insgesamt irgendwie die allheiligbringende Glücksmaschine aller Zeiten oder was ganz Gefährliches, was wir hätten lieber nie erfinden sollen.
So. Ja, das ist vorbei.
Das genau. Ist das Thema. Das Thema irgendwie, also ne, Lobo und Passek haben ja gerade ein Buch rausgebracht, was Internet Fluch oder Segen heißt. Ja. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich glaube, das ist ganz gut irgendwie. Also ich glaube, die haben da schon auch eben in einem Versuch, ein Buch über beide Seiten zu schreiben, irgendwie zu den wichtigen Fragen irgendwie auch die relevanten gegensätzlichen Annahmen irgendwie gesammelt. So. Aber das mal beiseite. Also ich glaube halt, dass bisher diese Frage nach der Kommunikationskultur immer gleichbedeutend war mit der Frage Internet Fluch oder Segen. Und dass das aber irgendwie nicht ermöglicht, das gut zu diskutieren oder sich gut damit zu beschäftigen und dass es jetzt notwendig ist, irgendwie unabhängig davon darüber zu diskutieren, über genau die Punkte irgendwie.
Ja, ja, also würde ich dir total zustimmen. Bist jetzt, sind wir uns einer Meinung. Aber das ist doch durch. Also ich meine, was ich eben schon sagte, irgendwie, also dass die Frage danach, ob das irgendwie, ob man damit irgendwie mal eben so wieder aufhören kann. Und also einzelne Leute können sich natürlich entscheiden, genauso wie man sich entscheiden kann, keine Zeitung mehr zu lesen oder nicht mehr vor die Tür zu gehen oder so. Aber als gesellschaftliches Phänomen, als sozialer Raum, als Medium ist es einfach keine Frage mehr danach, ob man das jetzt irgendwie, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern es ist halt einfach da und hat halt irgendwie Auswirkungen.
Ich hatte zum Beispiel neulich irgendwie ein Erlebnis, wo ich mal wieder vor so einer für mich neuen Frage stand irgendwie und nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Das war auf dem Workshop, den ich irgendwie gemacht habe, zusammen mit Steff bei der Frauenhochschulwoche, wo es ja um queerfeministischen Aktivismus im Netz ging und wo wir explizit nicht so ein, wir erzählen euch die Geschichte von dem, was war und das sind die 5 bekanntesten Blogs, den gemacht haben, sondern eher so einen Empowerment-Ansatz versucht haben zu machen, wo ich dann irgendwie in einem Teil von dem Workshop, da haben wir uns so drüber ausgetauscht, was so Hindernisse waren, bisher Sachen im Netz zu machen, auf die wir eigentlich Bock gehabt hätten, so. Und war dann irgendwie damit konfrontiert von einer Teilnehmerin explizit, aber bei anderen auch so ein bisschen, dass halt so dieses Wissen um, es gibt Trolle, es gibt Maskulisten, es gibt Shitstorms und Cybermobbing und was weiß ich was. Eigentlich so das größte Hindernis ist, anzufangen damit irgendwie feministisch was zu sagen. So Fragen von, kriege ich das hin, ein schönes Blog zu machen, was hübsch aussieht und kann ich das technisch, spielten auch noch eine Rolle, aber es waren die kleineren Fragen eher, die ja auch schneller aus dem Weg zu räumen sind als diese anderen, viel präsenter Fragen. Wie gehe ich um auch mit Kritik innerhalb von feministischen Kreisen? War auch für die ein Thema. Mhm. Ich dachte, wow, krass, irgendwie das, also so als Insiderin irgendwie innerhalb von so netzfeministischen oder queerfeministischen Diskussionen im Netz würde ich sagen, ja, das ist ganz schön hart da, wie zum Teil da diskutiert wird. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das schon so nach außen irgendwie gezeigt hat, dass Leute deswegen nicht damit anfangen wollen. So. Und ich stand dann tatsächlich halt vor der Situation, dass ich nicht wusste, okay, wenn ich ihr jetzt sage, wie es ist, schrecke ich sie dann endgültig damit ab. Andererseits, wenn sie genau da ihre Bedenken hat und auch Fragen hat, muss ich sie eigentlich auf die Ressourcen hinweisen, die es auch gibt irgendwie, also wo man sich darüber informieren kann, was passiert da, irgendwie Texte, Umgangsweisen, Analysen davon irgendwie. Ich habe neulich einen schönen Text gelesen bei High und Klischees, wo erstmal so ein bisschen aufgliedert, so was für sie eigentlich der Unterschied ist zwischen Mobbing, Stalking und Trollen. So. Mhm. Weil es ja auch immer gerne unter einen, also so in einen Kopf geschmissen wird, obwohl das irgendwie eigentlich differenziert gehört. Dann, keine Ahnung, gibt es ja zum Beispiel auch diesen Text, den Lea Lanci und ich über Hater geschrieben haben, wo wir auch so verschiedene Trolltypen so ein bisschen charakterisieren und so. Mhm. Das sind ja alles so Wissensressourcen, die eigentlich irgendwie auch dazu dienen könnten, Leuten, die neue, also erstmalig Erfahrungen damit machen, dass sie halt sehen, ah, okay, das habe ich in dem Text gelesen, irgendwie so Leute wie dich kenne ich schon. Oder die dann einschätzen können, irgendwie, was da gerade passiert, das ist eigentlich mehr als das übliche Trollen, da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen vorsichtiger dann sein oder mir nochmal andere Unterstützung suchen oder so. Also das finde ich total wichtig, aber andererseits habe ich Angst, dass wenn das jetzt so, wenn das immer präsenter wird irgendwie, dass es halt noch abschreckender ist. Aber vielleicht ist es auch gut oder so. Und das finde ich schwierig.
Also ich finde ja so von dem, was du so erzählst, also ich meine, die Rolle wäre ja nicht weniger, wenn man sie ignoriert. Also oder wenn man die Augen davor zumacht. Also wie gesagt, ich glaube, dass halt dann eher so eine Vereinzelung stattfindet und man den Leute dann denken, sie haben alleine das Problem. So. Ja. Das ist halt kein alleine Problem, sondern es gibt halt irgendwie ein Machtproblem irgendwie und Leute verstecken sich hinter anonymen Kommunikationsstrukturen und üben halt massive Gewalt aus. Mhm. So, und das ist einfach ein gesellschaftliches Problem und kein vereinzeltes Problem. Das heißt, die Leute sitzen alleine vor ihren E-Mails, aber sind bestimmt nicht die Einzigen. Das heißt, eigentlich klingt das ja ein bisschen so wie, yeah, mehr Empowerment-Workshops für queer-feministische Netzaktivistinnen, oder? Also ich meine, das klingt ja eigentlich eher so nach, wenn das sozusagen der Punkt ist, ne, dass Leute nicht technisch, ne, es gibt offensichtlich mittlerweile so viele Anleitungen im Internet, wie man und einfach irgendwie, wie man leicht Content ins Netz pusten kann, ja. Es gibt, also dass die Leute davor keine Angst mehr haben, ja. Mhm. Du klickst dir einen Tumblr-Account zusammen, du klickst dir einen WordPress-Account zusammen und dann hast du was Schönes und so, und das ist nicht mehr der Punkt irgendwie. Das heißt, offensichtlich scheint sozusagen dieses ganze, oh, Technik, kompliziert, irgendwie nicht mehr so relevant zu sein, sondern die relevanten Themen sind offensichtlich ja dann, wenn du sowas sagst, wie, es ist ja dann sowas wie, was mache ich, wenn die Leute scheiße zu mir sind, so. Mhm. Und dem kann man ja dann genauso begegnen, oder? Dem kann man dann begegnen mit, okay, 101.
Neue Troll.
Genau, irgendwie, das ist natürlich irgendwie, auch da ist dann wieder eine spannende Frage, ne? Sowas alles, was dieses Technikthema angeht und so, da, das ist deutlich weniger brisant, dass Leute das nicht können. So. Also da gibt es halt sozusagen so dieses, das ist vielleicht auch nochmal eine andere Kultur, so dieses irgendwie, ja, es gibt ja auf der einen Seite so diese Idee von so einem geheimen technischen Wissen, was irgendwie dann, wenn man es, entweder du hast es und dann kannst du was Cooles damit machen oder du hast es halt nicht und hast halt Pech gehabt, ist ja schon so ein bisschen hin zu so einem technisches Wissen, möglichst weit verbreiten. Und wir unterstützen uns irgendwie gegenseitig mit unseren Fragen und so. Auch das immer alles noch, finde ich, schon manchmal immer noch auf so einer, wer ist cooler als andere Ebene. Aber es gibt zumindest irgendwie für den Anfang, irgendwie man kann irgendwie einsteigen und es gibt irgendwie eine relevante Größe von Masse von Leuten, die auch ein Interesse daran haben, anderen Leuten dieses technische Wissen beizubringen. Sicherlich auch mit so einer Idee im Hintergrund von, das kann man halt alles nicht von Anfang an sofort wissen. Und irgendwie, wenn man aber mit diesem Internet irgendwas machen will, dann muss man bestimmte technische Grundlagen haben, sonst geht es halt nicht. So. Mhm. Und trotzdem, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass halt dieses Wissen-Teilen-Ding gesellschaftlich nicht so brisant ist, wie gehen wir eigentlich mit den Leuten um, die scheiße zueinander sind, weil da ja wiederum die Machtstrukturen eine Rolle spielen und ja, es eine genug Leute gibt, die ja auch der Meinung sind, dass es alles nicht so ein Problem ist und dass die, oder dass es sozusagen keine Ahnung, dass die Feministinnen hysterisch sind und irgendwie verbohrt sind und irgendwie nur das Böse sehen und irgendwie, keine Ahnung, ne? Also von daher dürfte das eine deutlich schwierigere Aufgabe sein, Leuten da irgendwie Tools an die Hand zu geben, was einen ja aber nicht abhalten muss. Ne? Also ich meine, es gibt ja durchaus auch Projekte im Netz, ne? Dieses One-on-One Feminism, da geht es zwar nicht um Internetkommunikation, aber es gibt ja durchaus auch so Lehr-Tools, um das irgendwie zu unterstützen, dass Leute sich da tun.
Das mit der Technik und Leuten Technik an die Hand zu geben und dass es da Unterschiede gibt in den Kompetenzen, das ist ja auch mit Machtverhältnissen verbunden. Deswegen war auch das total schwierig irgendwie. Also, oder ist es immer noch irgendwie? Also wie viel da gibt es halt einfach auch schon Ressourcen und Angebote, so, aber wie viel Anstrengung wird immer noch darin auch investiert und Ressourcen in dem ganzen Feld irgendwie Mädchen und Technik irgendwie. Das stimmt, ist so weit, also das ist irgendwie, das ist sozusagen kulturell immer weit auseinanderklappt und es muss dann irgendwie mit viel Anstrengung nochmal so ein bisschen zusammengebracht werden. Und das wollte ich nur nochmal sagen, so das ist auch umstritten, ja, dass es sowas geben müsste oder so.
Das stimmt, es gibt zumindest, also wenn Leute sich jetzt hinstellen und sagen, ja, aber ich klicke mir das zusammen, aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich mit den Trollen umgehen soll oder ich habe Angst davor, irgendwie Vergewaltigungsmails zu kriegen, was auch immer, irgendwie, dann scheint ja aber vielleicht irgendein Punkt überschritten zu sein, wo das mit der Technik irgendwie besser handelbar ist und es da einen leichteren Zugang zu gibt. Und was weiß ich, aber es gibt ja auch irgendwie Massen von Firmen, die ein großes Interesse daran haben, irgendwie, dass Leute möglichst leicht, also wird ja wahnsinnig viel Geld auch reingesteckt, dass Leute möglichst leicht sozusagen mit dieser Technik umgehen können und so. Und das wäre ja alles dann erstmal so von vornherein nicht vorhanden, ne? Also solange Frauen als Special Interest, und da sind wir immer nur bei den feministischen Themen, ne? Solange irgendwie Frauen als Special Interest Gruppe gelten irgendwie und da sozusagen dass die Marketingabteilung sozusagen extra Geld sozusagen für locker machen muss und es nicht als relevante Größe oder als Kapitalismus, also als Käuferschicht sozusagen angesprochen wird und da dann sozusagen irgendwie ihnen zeigt wird, wie sie mit Scheiße umgehen im Netz. Also, ne? Also wenn da nicht sozusagen Geld rausgemacht werden kann und da irgendwie nicht Kapital dahinter steht, so dann.
Vielleicht hast du gerade eine Geschäftsidee entwickelt.
Vielleicht, ja, aber nicht meine.
Ja, ich glaube, vielleicht hast du recht, dass es das so die Zeit vorbei ist, wo überall Workshops und Vorträge gemacht werden mussten zu, warum sollten Frauen als Beispielgruppe ins Netz oder wie können sie das tun, sondern eher sowas wie Umgang mit Trollen, 101-Workshoppen oder Workshops. Meine Sprache ist auch irgendwie nicht so richtig belastbar heute Abend. Ja, oder halt Empowerment im Internet für Jugendliche oder sowas. Das wird es ja wahrscheinlich auch geben, ne? So. Angebote in dem Bereich halt zu schaffen.
Also ihr könnt, also es gab doch auch schon die Idee, dass ihr damit irgendwie auf Tour geht, ne? Mit dem Workshop. Also so als Witz, also ich glaube als Scherzidee eher. Aber irgendjemand hat, also Steff hatte das irgendwie schon irgendwie, glaube ich, scherzhaft gesagt, irgendwie, dass man damit ja auch gut auf Tour gehen könnte mit diesem Workshop.
Auf jeden Fall ist er relativ modular so nutzbar. Das mit der Tour hatte ich nur eben mit jemand anderem eher gehört und dachte so, hä, das war doch.
Ja. Achso, nee, also das, aber ja, also oder man kann ja dann auch wiederum auch das mal als Idee nehmen, um zu gucken, inwieweit man sowas eben dann wiederum im Netz zur Verfügung stellt. Ja. So als Ressourcen.
Genau, nochmal mehr bündelt und so.
Ja.
Das ist halt auch ein bisschen, was ich wiederum schade daran finde, ist halt, dass so, es muss immer erst ganz viel empowered werden und dann, was danach passiert, da zeigt sich dann nochmal irgendwie die krassen Strukturen, da muss nochmal mehr empowered werden und es kommt eigentlich nie so an den Punkt, wo du sagen kannst, so, und jetzt gehen mal irgendwie die, also passiert das auch nebenbei, aber eigentlich wäre es ja auch cool, mal eigenständige politische Positionen zu Sachen zu entwickeln und nicht immer nur diese Angriffsabwehrkämpfe führen zu müssen oder um Selbstverständlichkeiten kämpfen zu müssen oder so, ja.
Ja, aber wenn du um Missstände in der Gesellschaft irgendwie, also wenn du dich damit beschäftigst, dann ist es relativ schwierig irgendwie, wenn du halt, sobald du halt anfängst, irgendwie dich da zu positionieren. Also.
Ja, nee, aber es gibt ja auch, also man kann ja auch Forderungen stellen, so. Also ja. Es gibt ja auch Bewegungen, die Forderungen stellen, die sich irgendwann durchsetzen und die nicht immer so, nur Abwehrkämpfe auf banalster Ebene führen müssen. Und das war ja auch durchaus im Feminismus schon mal anders. So. Also, das ist, dass so bestimmte Forderungen auch formuliert und durchgesetzt werden konnten, so. Das fände ich halt auch mal spannend, neben all der Empowerment-Geschichte und irgendwie, wie gehe ich mit dem Scheiß um und wie können mehr Leute das machen oder so. Das ist halt, aber das ist vielleicht auch Quatsch, weil das passiert ja auch. Es gibt ja auch noch unabhängig davon irgendwie ganz viele Diskussionen auch in den Kontexten, die trotzdem stattfinden und wo auch irgendwas bei rauskommt. So.
Aber die Forderung ist echt spannend. Meinst du, wir leben in so einer Zeit, in der eigentlich so feministische Forderungen eigentlich gerade, gut, Frauenquote ist ja zumindest irgendwie wird es diskutiert. Es ist halt, ja, stimmt, das ist nochmal ganz spannend, irgendwie zu gucken, inwieweit. Das ist halt die Frage, auf welcher Ebene es dann durchgesetzt wird. Ne? Wird es rechtlich durchgesetzt, dann ist halt wieder, hast du wieder die ganze Rechtsdiskussion irgendwie. Die wird ja durchaus geführt, die Diskussion. Oder wie wird es halt durchgesetzt? Ne? Wird es als Common Sense durchgesetzt und irgendwie auf welcher Ebene und warum halten sich Leute dran? Mhm. Also, ne, so ehrlich gesagt glaube ich ja eher, dass wenn es halt irgendwie nicht irgendein Macht, ein Machtinstrument gibt, was irgendwie sowas durchdrückt, dann passiert auch relativ wenig irgendwie. Also es gibt irgendwie, also mir fällt gerade keine größere Änderung ein, die ernsthaft mal, ohne dass dann irgendwann mal in irgendeinem Punkt irgendwie eine Machtposition gesagt hat, so, und jetzt gilt das für alle.
Ja. So. Naja, das ist ja, das führt jetzt irgendwie gleich zu so allgemeinen Fragen nach irgendwie Macht und Politik und Hegemonie oder so. Also
ja.
Ich denke schon, dass sich das irgendwie ist, also es muss halt Eingang finden, auch in sowas wie Institutionen. Wenn was wirklich dauerhaft irgendwie sich hegemonial durchsetzt, dann ist es irgendwie zum Beispiel im Recht verankert oder im Bildungssystem oder in irgendwie, keine Ahnung, kulturellen Sachen.
Ja, aber das meine ich halt irgendwie, so, da muss es halt irgendwie, aber das ist dann halt nicht, weil Leute irgendwie plötzlich feststellen, dass sie sich alle lieb haben, sondern weil es halt irgendwie dann irgendwann mal irgendwie eine Autoritätsposition gibt, die dann halt irgendwie.
Ja, aber das hängt ja auch schon zusammen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie sich in dem Bewusstsein der Leute überhaupt nichts ändert oder weil dann irgendwann das Gesetz irgendwas vorschreibt oder weil dann im, keine Ahnung, Aufsichtsrat vom ZDF nicht nur Kirchenvertreter sitzen, sondern auch der Deutsche Frauenbund irgendwie auf einmal die Leute für mehr Sinn werden, sondern das ist ja immer so ein wechselseitiges Ding.
Ja, aber ja, so. Ich glaube, ich meine das schon auch so. Genau. Ich glaube, wir meinen das gleich. Ja.
Naja.
Aber ja, bevor wir jetzt irgendwie noch anfangen, irgendwie noch schlimm philosophisch zu werden.
Genau.
Und du mich irgendwie als, hast du eigentlich ein Diplom oder Magister?
Die, Magister.
Als magistrierte Politikwissenschaftlerin sowieso ans Bücherregal diskutierst. Oder ans CD-Regal vielmehr.
Ja, das ist auch, glaube ich, auch. Also, das meiste da drin sind Bücher und in vielen geht es um genau solche Fragen.
Ja.
Nee, es sind eigentlich mehr Romane hier, muss ich sagen. Die anderen Bücher sind ja zum Teil. Nee, aber ich kann nochmal, wir können ja nochmal zu unserem letzten
Punkt. Ach ja, genau, du wolltest einen Podcast erzählen.
Genau, ich wollte einen Podcast vorstellen. Das haben wir ja eingeführt vor einigen Folgen. Am Ende nochmal einen anderen Podcast vorzuschlagen und das werde ich heute mal tun. Und zwar den Podcast Besondere Umstände. Hast du von dem schon mal gehört?
Nein, nie.
Den machen Antje Schrupp und Benny Beermann zusammen. Antje Schrupp ist ja relativ bekannte Feministin im Netz und Benny Beermann ist eigentlich auch irgendwie so ein Twitterer, dem, glaube ich, relativ viele Leute folgen. Die sind beide B. Beermann, glaube ich. Oder Benny B. vielleicht auch. Irgendwie eins von beiden. Die leben ja auch beide in Frankfurt und die haben irgendwie jetzt vor einiger Zeit auch angefangen, einen Podcast zu machen, der sehr typisch ist. Also so ein bisschen wie wir auch. Ne? Zwei Leute setzen sich zusammen und reden miteinander. Zwei Leute, die sich irgendwie was zu sagen haben, die nicht ganz einer Meinung sind in allen Themen, aber so ein bisschen aus einer ähnlichen Ecke kommen. So. Ich finde das immer sehr interessant, was die für Meinungsverschiedenheiten auch haben an Punkten. Und dann tauschen die sich halt so aus. Oft auch über so netzkulturelle, netzpolitische Themen, aber manchmal auch um so ganz so abstrakter irgendwie. Es ging zum Beispiel mal um Kindheit und Freiheit.
Mhm.
Was sie unterscheidet, ist, dass Antje eher sich irgendwie als Anarchistin positioniert und Benny eher als Kommunist. So. Da gibt es dann manchmal auch so Spannungsverhältnisse. Und eine Sache, die ich sehr witzig finde, die machen, ist halt, dass sie immer nur genau 60 Minuten podcasten. Und dann klingelt der Wecker und dann ist aber auch mitten im Satz Ende Gelände.
Echt? Mitten im Satz?
Ja.
Kein Verabschied.
Ist dann nicht so... Nee, stimmt, die machen dann nochmal so ein... Also sie hören dann im Satz auf und sagen so, dann ist die Zeit jetzt vorbei. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann ist es rum.
Okay.
Aber es ist halt wirklich so klingelingeling, dann wäre der Satz halt zu Ende irgendwie.
Okay.
Und beim ersten Mal war dieser Wecker so laut, dass irgendwie allen Leuten die Ohren platzen. Das haben sie dann immer ein bisschen leiser und weiter weg. So. Aber das finde ich irgendwie ganz cool, so diese harte Zeitgrenze, ja, die da drin haben.
Sehr sympathisch.
Mhm.
Ja.
Da gibt es, glaube ich, auch erst eine Handvoll Folgen.
Wie heißt der?
Besondere Umstände.
Besondere Umstände. Ja, vielen Dank. Werde ich mal reinhören. Kenne ich auch noch nicht.
Ja, und wir setzen uns dann unter Umständen irgendwann Anfang des nächsten Jahres wieder zusammen.
Genau, also dieses Jahr bestimmt nicht mehr, aber das ist ja auch kein Wunder. Das Jahr hat ja nicht mehr viele Wochen. Und also ich hoffe, dass wir uns jetzt aus der Löschdrohung, aus der Löschdiskussion, genau, der Löschdiskussion entzogen haben. Ja, dann wünsche ich einen schönen Jahresausklang und wir hören uns nächstes Jahr wieder.
Da kann ich mich anschließen. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.